Hallo Freunde von Let's Talk Guitar, der liebe Justin hier mit einer kleinen Ankündigung über die heutige Folge. Und zwar ist diese heutige Folge eventuell etwas kontroverser, denn wir reden über Probleme in der deutschen Hochschullandschaft, wenn es um das Thema Musikstudieren geht. Wir reden also ganz bewusst nur über eine Seite der Medaille. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel jemand seid, der zum Beispiel selber Dozent in einer Hochschule ist, vielleicht studiert oder jemanden kennt, der Dozent ist in einer Hochschule und ihr euch denkt, Moment, das ist ganz anders wie die Jungs, das hier anprangern, dann meldet euch bei uns, denn wir würden echt gerne ins Gespräch gehen, in den Diskurs gehen und auch gerne eine andere Seite zeigen. Ansonsten kann man nach wie vor wie immer auf unserem Discord-Kanal ganz fleißig über diese Folge diskutieren. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der liebe Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin und servus alle Zuhörer da draußen.
Servus und auch wieder mit dabei in unserem Bunde ist der
Willi, also Robin.
Hallo Robin.
Hey Robin, grüß dich.
So, ich bin sauer. Ich bin ein bisschen sauer, ich bin ein bisschen wütend und habe mir gedacht, ich brauche ein Format, um mich mal ein bisschen auszukotzen und meine Gedanken zu teilen. Und da dachte ich mir, hey, ich habe zwar meinen YouTube-Channel, aber noch besser ist natürlich Let's Talk Guitar. Denn wenn es etwas gibt, wo man sich super, super, sag ich mal, auskotzen kann, dann ist das die Welt der Gitarre. Die natürlich auch wunderschön ist, aber gibt's auch ein paar Dinge, die einen wütend machen. Und wir hatten ja schon häufiger hier in den Folgen, dass der Justin irgendwie wütend geworden ist. Jetzt ist der Justin mal wieder wütend und muss mal wieder rauslassen. Warum der Justin wütend ist, das werden wir im Laufe der Folge noch ergründen. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen am Titel gesehen. Es geht heute um Lehrende, Professuren, Dozenten an Universitäten oder generell das Hochschulumfeld, wenn es um Bereich Musik geht oder vor allem explizit um Gitarre. Wir wollen ein bisschen in der Gitarre bleiben. Aber da erstmal meine Frage an euch beiden, weil das ist das Interessante bei Robin und Fabian. Ihr seid ja dumm. Ihr habt ja keine ungebildeten Mischung. Ihr habt ja noch nie eine Hochschule von innen gesehen.
Ich doch, bei so einer Party mal, aber.
Nein. Büchern. Ihr habt ja nicht Musik studiert und habt da jetzt nicht so den Einblick drin wie manch andere Leute, aber ich finde das ganz interessant, weil die Erwartungshaltung oder ich sag mal auch so ein bisschen, was man sich drunter vorstellt, was passiert, wenn man Musik studiert, dann eventuell eben mit der Realität crashen könnte. Und da möchte ich so ein bisschen heute auch mit reingehen. Deswegen meine Frage an euch. Fangen wir vielleicht mal mit Robin an und gehen dann auf Fabian weiter. Aber wenn ihr hört, okay, oder ihr stellt euch jetzt mal vor, stell dir mal vor, du willst Musik studieren. Ja. Stell dir mal vor, du hättest einen Platz an der Hochschule bekommen und das heißt jetzt die nächsten 8 Semester, also 4 Jahre ungefähr, studierst du Musik, studierst du Gitarre, studierst du Jazzgitarre mal ganz explizit, weil es gibt ja oft diese zwei Studiengänge, klassische Gitarre und Jazzgitarre, zumindest hier in Deutschland. Was würdest du dir da vorstellen, was da inhaltlich bei dir im Unterricht passieren würde? Was würdest du dir vorstellen, wie so ein Gitarrenunterricht an einer Jazzhochschule, wenn man Jazzgitarre studiert? Also eigentlich vom pädagogischen Auftrag her das Höchste, was man machen könnte. Hm. Wie stellst du dir das vor? Was würdest du vorstellen, ist da drin inhaltlich und thematisch?
Was ist da drin? Ich glaube, inhaltlich ist es zu 95% Theorie, würde ich fast sagen. Und vielleicht so ein bisschen auch spielen. Ich kann mir irgendwie, ich glaube, das meiste, was technische Sachen angeht, ist wahrscheinlich dann auch wieder Selbststudium. So stelle ich mir das wahrscheinlich vor. Aber vielleicht ist es auch eine falsche Vorstellung.
Wie sieht es bei dir aus, Fabian? Weil ich meine, wie gesagt, wir stellen uns mal vor, nach wie vor. Mhm. Eigentlich, wenn man hört, jemand studiert ein Instrument oder studiert Musik, denkt man ja eigentlich, okay, das müsste das Krasseste des Krassen sein. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich würde mir schon vorstellen und auch wünschen, dass es so wäre, dass man richtig in die Tiefe geht. Also klar, geschichtlich ist auch wichtig, finde ich, die Entwicklung von einer Stilistik, Jazz und so weiter. Das wird mit Sicherheit auch stattfinden. Und dann halt die Analyse von bestimmten Musikern, Transkription, das heißt, dass man sich dann zusammensetzt und vielleicht versucht, Stücke zu analysieren und zu verstehen und Repertoire aufbauen. Natürlich Harmonielehre, die ganzen Geschichten. Das würde ich mir vorstellen, dass das so dabei ist. Dann auch Technik, was wahrscheinlich nicht sein wird, sehr groß, also Phrasierungstechniken, Improvisationstechniken, nicht nur die allgemeine Technik, sondern sind ja auch alles Techniken. Solche Geschichten, das fände ich cool. Also ich würde mal vermuten, dass wirklich der Großteil eher nicht genau das nicht ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie da so dein... Ich meine, wir haben uns ja schon ein paar Mal darüber unterhalten. Das ist so ein paar Sachen, weiß ich ja. Aber trotzdem vielleicht auch für die Zuhörer interessant. Aber ich würde mir das tatsächlich, ich würde es sehr romantisiert sehen. Das heißt, in einer idealen Welt würde ich mir diese Dinge alle wünschen. Ne? Dass man die halt alle macht.
So dieses gemütliche Zusammensitzen mit einem Gitarrenlehrer,
ja, der einmal
zeigt. Nee, darum geht's eben gar nicht.
Überhaupt nicht. Sondern es geht tatsächlich um dieses Analytische, dass man wirklich auch einen Plan bekommt, dass man sagt, ey, das ist die Aufgabe, das machen wir und dann besprechen wir das auch mal zusammen, wie man das am besten macht, weil jeder lernt anders und man kann unter anderem von einem Lehrer, der sehr erfahren ist, auch lernen, ey, wie geht der denn da dran? Wie übt er denn sowas? Ne?
Ja.
Das ist, weil wie früher in der Schule, wenn es da eine Aufgabenstellung gibt, dann heißt es, ja, macht mal. Aber keiner sagt mal, ey, setz dich doch mal so hin oder versuch doch mal 10 Minuten das zu machen oder dass man es halt so ein bisschen organisiert. Dann vor allen Dingen, was ich wichtig fänden würde auch wenn es nur so ein Nebending ist auch, obwohl das wahrscheinlich hoffentlich auch an der Hochschule unterrichtet wird, sind so, was sind denn so Dinge, wenn man sich selbstständig macht? Worauf muss man achten? Wie macht man eine Steuererklärung und solche Dinge? Aber das ist ja unser generelles Bildungssystem, macht das ja überhaupt nicht. Ne? Da lernt man dann eher, wie man eine Integral berechnet, was man ja jeden Tag auch braucht, anstatt wie man eine Steuererklärung macht oder sowas. Ne? Das heißt, mehr im praktischen Musikerleben, was Social Media, die ganzen Geschichten, alles, was jetzt so aktuell ist, was wichtig ist und nicht, was irgendwie vor 30 Jahren mal interessant war. Ne?
Ich fand es schon mal sehr gut, Fabian, dass du gesagt hast, okay, Technik und dass du schon direkt differenziert hast. Technik nicht nur im Sinne von dem, was man immer vorstellt unter Technik, dass man dann denkt, ah, Picking und linke Hand und Sweeping und Tapping, sondern halt eben, dass man sieht, dass ein Vibrato auch eine Technik ist, dass ein Bending auch eine Technik ist, dass Dynamik eine Technik ist, dass das alles unter dem Begriff Technik letzten Endes drunter fällt. Die Technik, um letzten Endes einen Ton aus einem Instrument formen zu können und rausholen zu können, das ist ja, wie das gemacht wird, ist ja erstmal dann ganz verschieden, aber dass es halt eben diese Technik gibt. Das fand ich zum einen erstmal ganz gut, dass du so gesagt hast. Und ja, Robin, ich denke mal auch, als ich damals angefangen habe zu studieren oder vor dem Studium stand oder mich auch dazu entschlossen habe, Musik studieren zu wollen, war es aber letztendlich so genau, dass ich mir auch nicht gedacht habe, man sitzt entspannt zusammen und jammt oder so, sondern ich habe mir gedacht, ey, das ist Bildung. Das heißt, ich möchte, dass ich da ein Handwerk lerne. Das darf man ja auch nicht vergessen. So ein Studium ist ja auch letzten Endes die Erlernung von einem Handwerk eigentlich auf dem höchsten Level und auf dem höchsten Grad. Also habe ich mir das auch eher so vorgestellt, wie Fabian das gesagt hat. Man kriegt einen Plan, man kriegt eine Struktur, man kriegt gesagt, ey, hier die und die Technik, um das und das besser zu klingen, da und da reingehen. Man kriegt groben Handwerk, um, ja, was letzten Endes zu sein. Was soll denn das Ziel sein, nachdem man so eine Hochschule, sag ich mal, besucht hat, mal, wie gesagt, ganz unromantisch, sondern mal ganz auf den Beruf bezogen, Fabian. Was würdest du sagen, was soll denn letzten Endes das Ziel sein von sowas? Ja,
das Ziel ist, glaube ich, einfach das Kennenlernen. Ich meine, ich kenne das ja, ich habe eine Lehre als Gaswasserinstallateur damals gemacht. Das ist ja genau dasselbe. Du gehst zur Berufsschule, du machst deine Ausbildung, je nachdem, wo du, der Ausbilder ist halt das Wichtigste, ne? Je nachdem, wo du deine Ausbildung machst und bei wem du lernst. Es ist eigentlich nur eine Vorbereitung auf das, was kommt. Die eigentliche Lernphase beginnt dann auch nach der Hochschule. Ne?
Absolut. Absolut. Hast du auch schon... Sehr schön gesagt, der Ausbilder ist eigentlich mit das A und O.
Ja.
Das kannst du im musikpädagogischen Bereich auch mit so reinbringen. Der Abschluss per se, das Blatt Papier, was man letzten Endes bekommt, was bei mir in der Küche hängt, ist absolut uninteressant letzten Endes, weil es bringt dir eventuell in 1-2 Situationen was. Die Situation hatten wir auch hier bei Let's Talk Guitar schon mal eher besprochen, wie zum Beispiel, wenn man an der richtigen Schule unterrichten möchte, was ich ja gemacht habe, oder auch an Musikschulen. Ich glaube, es ist auch mittlerweile so, dass die städtischen Musikschulen, die müssen ausgebildete oder im Ausbildung befindliche Musiker haben. Die dürfen keine unausgebildeten Musiker als Gitarrenlehrer engagieren. Was ich aber auch per se erstmal nicht so schlicht finde. Wie gesagt, weil eigentlich man ja davon ausgeht. Genau, ist wie so ein Filter. Man geht ja eigentlich auch davon aus, wenn jemand Musik studiert hat, dass er sein Handwerk beherrscht auf eine Art und Weise. Auch um so ein bisschen zu filtern, weil es gibt so viele Leute, die 3 Akkorde spielen können und dann meinen, sie sollten Gitarrenunterricht geben. Und das finde ich, das ist leider nicht der richtige Weg, weil da macht man oft viel mehr kaputt, als dass man irgendwie anderen, vor allem Kindern, was beibringt. Aber genau, letzten Endes so ein Handwerk, ich sag mal, die Grundlagen von einem Handwerk zu bekommen, damit man dann letzten Endes im Berufsfeld, in der Berufswelt vorbereitet ist. Weil da findet ja erstmal einiges statt oder da lernt man ja meistens, so wie in jedem Beruf das letzten Endes auch ist, wie du es ja gerade gesagt hast. So. Jetzt ganz kurz, weil mich das mal gerade interessiert, Robin, bei dir.
Ja?
Was hast du denn nochmal für eine Ausbildung? Du bist Informatiker, ne?
Ja, genau. Ich bin Programmierer.
Auch Ausbildung oder hast du studiert?
Ich habe ganz normal eine Ausbildung gemacht. Ich bin Praktiker. Mhm. Und ja, bis, am Ende ist es kommt es dann aufs Gleiche hinaus, außer dass ich weniger Geld kriege. Ich mache den gleichen Job wie andere.
Interessant, ja. Warum ich ein bisschen sauer war, oder warum ich mir dachte, ey, ich würde ganz gerne mal über dieses Umfeld der Hochschule und die Problematiken davon sprechen, ist, weil ich hatte letzte Woche ein Erlebnis von einem Schüler von mir gehabt. Man muss dazu sagen, ich habe bestimmt die Hälfte meiner Schüler sind alles Leute, die entweder studiert sind oder gerade in einem Studium sich befinden. Also eigentlich Menschen, die auf der Gitarre ein sehr hohes Niveau haben, die aber alles sagen, ey, ich habe eine absolute Scheißtechnik, da wird sich nicht drum gekümmert in der Hochschule. Und jetzt hatte ich die Situation, dass bei einem Schüler von mir, dass der Jazz studiert und mit mir halt so ein bisschen nebenbei die Metal-Sachen machen möchte oder beziehungsweise sich die Techniken drauf schaffen möchte, einfach um da auch up-to-date zu sein, um auch dieses Handwerk zu beherrschen auf eine gewisse Art und Weise. Und jetzt ist die Situation gab, dass der Dozent die Schüler ziemlich wohl zur Sau gemacht haben soll oder ziemlich runtergemacht haben soll, weil er halt eben neben dem Jazz-Studiengang sich für Metal interessiert und ich sag mal, sich für Metal weiterbilden möchte und dort halt
open-minded.
Dort halt eben die Technik weiterentwickeln möchte. Da ist ein bisschen mehr gebrodelt, weil ich hatte dieselben Situationen in meiner Hochschule auch und dann habe ich mit Freunden von mir gesprochen, auch renommierte Musiker, einer davon auch technisch ein absolutes Biest, der an vielen, vielen Unis auch war. Ich will jetzt auch nicht so sehr Namen nennen oder so, aber der hat auch zu mir geschrieben, ey, wenn du Jazz studierst, erwähn am besten gar nicht, dass du Metal machst oder dass du Metal machen möchtest. Erwähn das am besten gar nicht, weil die Reaktionen sind immer gleich. Die Reaktionen sind immer von oben herab auf die Leute nach unten. Und das geht mir so auf die Nerven. Hm. Dieses elitäre, versnobte Denken von Professoren an Hochschulen. Und ich verallgemeinere jetzt extrem hart natürlich, aber das ist so ein Phänomen, was so oft vorkommt in Jazzhochschulen. Und ich finde, das ist so ein Unding an einem Ort der Pädagogik, einem Ort der Bildung, wo es darum geht, Handwerk weiterzubringen, dass ein bestimmter Bereich des Instrumentes komplett ignoriert wird. Aber so viele Leute sagen oder merken, weswegen sie dann ja auch zu mir kommen, scheiße, ich habe da Defizite. Also ganz egal, ob sie Metal-Spieler sind oder nicht, viele von meinen Schülern, die ich habe, sind noch ganz normale Funk- und Jazz-Spieler, aber die sagen, hey, ich sitze im Unterricht und mein Schüler möchte was lernen von der und der Band und ich krieg's einfach nicht hin, weil die Technik einfach fehlt und weil sich da nie in den Hochschulen jemand drum gekümmert hatte. Und deswegen habe ich mir mal Gedanken gemacht, okay, ich will mich mal darüber auskotzen, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht, woran liegt das? Was ist da das Problem? Was könnte man vielleicht verändern? Was können wir von Let's Talk Guitar in die Welt reintragen, dass sich da vielleicht irgendwie was verändern könnte?
Metal-Studiengang.
Zu sowas werden wir später auch definitiv noch kommen, da ich mir auch viele, viele Gedanken zu gemacht, weil sowas gibt es ja auch in Bereichen schon, aber auch schwierig, egal. Aber was würdet ihr denn sagen, woher kommt das, dass da so von oben herab gerne auf sowas wie Metal gesprochen wird?
Ja, das ist so diese Verallgemeinerung. Gerade, ich sag mal, die Professoren, das sind ja meistens auch schon Betagtere. Ist ja einfach so. Und ab einem gewissen Alter ist es, glaube ich, auch völlig normal, wenn man da so ein bisschen stagniert und so seine alte Zeit romantisiert und seine alten Weisheiten so an jemanden weitergibt und man denkt, man hat die Weisheit mit einem Löffel gefressen. Es ist tatsächlich super oft, ist auch im normalen Leben so. Da gibt es so viele Klugscheißer und Besserwisser und Leute, die halt meinen, so muss es gemacht werden und alles andere geht nicht. Und ich glaube, dieses Open-Minded, das fehlt halt vielen. Und gerade besonders an solchen Schulen, weil es natürlich auch schwieriger ist, in den Alltag unterzubringen als Lehrer. Weil da musst du ja auch flexibler unterwegs sein. Du kannst nicht dein Standardprogramm abfahren, was du jetzt, sage ich mal, seit 15 oder 20 Jahren abfährst. So nach dem Motto, ich mache das so und so, das funktioniert. Super, brauche ich mir keine extra Mühe machen, ich krieg mein Geld und habe meine Ruhe. Ich glaube, das ist ein großer Faktor. Meine Meinung zumindest. Mhm.
Das habe ich. Kannst du da noch mal ein bisschen reingehen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was du damit meintest,
Fabian. Naja, ich meine es so, wenn du jetzt Lehrer bist oder wirst und dann das ein paar Jahre machst, dann hast du ja einen bestimmten Workflow. Das heißt, du machst bestimmte Dinge immer wieder ähnlich. Ist völlig normal. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Genau, beim Üben oder sonstiges. Und das gibst du natürlich auch so weiter. Und oft ist es dann so, bei einigen Menschen, dass die Linie nicht mehr verlassen, dass die auf ihrem Pfad sind und denken, das ist dann der Gottespfad. Es gibt nichts anderes, nichts rechts und nichts links. Das funktioniert. Hier, seht euch das bei dem und dem an, das geht so. Und dann ist es natürlich auch einfacher, diesen Weg immer weiter zu gehen, anstatt mal links und rechts ein bisschen zu gucken, was ist denn da, was kann man denn hier vielleicht noch mitnehmen, sich weiterzubilden, weil da fehlt dann die Zeit und vielleicht auch die Muße, weil man einfach denkt, ey, ich verdiene mein Geld, es funktioniert und die sollen mal gefälligst auf mich hören. Also, so würde ich mir das vorstellen, dass es bei einigen so ist. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist.
Sehr oft. Ja, absolut.
Es ist, glaube ich, auch die Bubble, in der sie sich befinden. Also so, ich mache die Jazzmusik, ich vermittle die Jazzmusik und Jazzmusik ist für mich alles. Ist ja auch vollkommen in Ordnung in irgendeiner Form, aber die Menschen, die du da unterrichtest, sind vielleicht nicht unbedingt komplett in dieser Bubble drin, sondern haben auch noch andere Interessen und wollen hauptsächlich dieses Studium auch machen, um hinterher einen Schein in der Hand zu haben und meinetwegen in der Musikschule auch unterrichten zu können. Und dann kommen sie in diese Problematik natürlich hinein, dass es dann halt irgendwie Techniken beim Schredden oder sowas gibt, die natürlich im Studium nicht unbedingt beigebracht wurde, sondern man hat sich halt an einem Lehrplan zu halten. Und
es gibt halt leider keinen wirklichen Lehrplan. Das ist so ein großes Problem. Ja. Wahrscheinlich on paper denke ich ja, offiziell denke ich ja. Ich kenne ja jetzt den Inhalt von, oder wie es aussieht bei Dozenten jetzt nicht so sehr. Ich kenne es halt nur generell von der Schule. Da gibt es natürlich einen Lehrplan. Ich könnte mir vorstellen, dass es offiziell an Hochschulen auch einen Lehrplan gibt. Aber von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, von Schülern oder selbst auch von meinem eigenen Studium, wobei das war natürlich auch eine private Sache, aber dazu kommen wir auch gleich noch. Aber von den Erfahrungen, die ich von Schülern mitgeteilt bekomme, wird, glaube ich, ganz, also musst du vielleicht auch eventuell auf den Lehrplan hier und da scheißen, um einen individuellen Anspruch oder einen individuellen Ansatz pro Person ja auch zu haben. Das ist ja so ein bisschen eben die Problematik, wie bringst du alle auf demselben Level weiter? Also du brauchst ja eine gewisse Form von Struktur, einfach damit du weißt, okay, die Person geht jetzt vom ersten zum zweiten Semester, zum dritten Semester. Da brauchst du ja allein schon eine gewisse Struktur und einen gewissen Lehrplan, um einfach zu wissen, okay, die Person muss das und das können, um halt einfach aufs nächste Level, auf die nächste Stufe zu können, damit wir alle auf dem gleichen Level sind und halt eben nicht unterschiedliche Level also eine Gruppe da ist, ihr versteht, dass meine Gruppe von Schülern da ist, und der eine kann halt das noch nicht, der andere kann das schon, aber das noch nicht, dass alle ungefähr das gleiche Level haben, damit man halt auch einfach pädagogisch weiterarbeiten kann oder zusammenarbeiten kann. Aber irgendwo musst du natürlich auch individuell arbeiten. Das heißt, es gibt schon einen Lehrplan, wird der wirklich umgesetzt, wird da wirklich drauf geachtet? Das ist halt quasi die nächste Frage. Ja. So.
Ich meine mich auch zu erinnern, du hättest mal irgendwann gesagt, dass bei der Klassik das ein bisschen anders ist, weil dort die Techniken sich über Jahrhunderte schon etabliert haben, die man lernt. Und wir sind ja im E-Gitarrenbereich gerade dabei, dass sich Techniken so nach und nach festigen. Und ich glaube, wenn man mal in die Zukunft schaut, wird es dann wahrscheinlich wieder einfacher sein, zu sagen, das ist die Technik, die hat sich so und so, hat man die zu spielen, weil das ist die beste Variante, es zu tun. Aktuell im E-Gitarrenbereich habe ich immer das Gefühl, wir experimentieren halt immer noch sehr viel rum. Ja. Da gibt es kein Ende.
Wenn du stilistisch siehst, hast du ja ganz gut gesagt, weil in der Klassik ist es ja oft so, da werden Sachen nachgespielt. So im Jazzbereich ist es ja eher so, da wird viel improvisiert. Von daher müsste der Ansatz schon ein anderer sein auch. Ne? Also zum Teil zumindestens. Ne? Nicht, was die Technik angeht. Nicht, was die Technik angeht. Aber ich meine generell, der Gedankengang sollte vielleicht minimal anders sein. Ne?
Also zum einen, zuerst zu Robins Aussage, ja, in der Klassik hat sich die Pädagogik halt schon etabliert, einfach in den letzten Jahrhunderten. Da sind wir halt an der Gitarre einfach noch so am Schweben, sage ich mal, in der elektrischen Gitarre. Der Nico Schliemann hat das mal in einer Folge sehr gut gesagt, dass wir halt ganz viel unsere Skills auf individuelle Charaktere beziehen, die es halt geschafft haben, mit bestimmten Techniken bestimmte musikalische Effekte zu erzielen oder musikalisch was wiederzugeben und Leute dann halt anfingen zu versucht haben, das zu kopieren, obwohl es eigentlich von pädagogischer Sicht nicht sehr sinnvoll oder sehr effizient ist von der Bewegung her. Da ist die Klassik natürlich uns schon sehr weit voraus. Was Fabian gesagt hat, ganz interessant natürlich, ja, in der Klassik wird mehr nachgespielt, im Jazz wird viel improvisiert. Jazz wird auch nachgespielt, was du im Studium halt viel machst, sind natürlich Transkriptionen, die du nachspielst, solche Geschichten. Aber klar, der Main-Fokus liegt natürlich am Improvisieren, aber wie wir ja auch alle wissen, ist das Improvisieren ja auch nur eigentlich letzten Endes eine Form des Nachspielens, halt nur aus dem im Moment jetzt. Ja, wie sagst du doch immer so schön, Fabian, Komposition im Moment, ja, genau. Quasi.
Ja.
Und es gibt auch in der Klassik gibt's auch Improvisation. Das heißt halt da nicht improvisieren. Klar. Das heißt halt also variieren, dass du halt quasi ein Thema hast und dann muss es variiert werden. Das ist eigentlich eine Form von Improvisation. Und eigentlich wurde in der Klassik früher ja sehr, sehr viel auch improvisiert. Aber ja, ich finde, die Gedanken, die ich mir dann so ein bisschen gemacht habe, ist, in welche Richtung kann das gehen oder was sind so die Probleme, die da hochkommen oder wo sind die Probleme? Da wird es definitiv auch später noch, werde ich noch ein bisschen auf die Klassik eingehen, weil mir da ein paar ganz interessante Gedanken kamen. Aber ein großes Problem, Fabian, du hast es auch durchaus schon gesagt, es ist das Alter der Dozenten unter anderem und was das Alter mit einem macht. Und ich finde, das ist jetzt auch so ein bisschen ein Aufruf an die Pädagogen, die jetzt hier zuhören und die Gitarrenlehrer, die hier zuhören. Wir müssen da, glaube ich, sehr aufpassen als Pädagogen, dass wir halt eben nicht, wie du es gerade beschrieben hast, Fabian, in diese Bubble rutschen von wegen, ich mache etwas seit Jahren, ich verliere die ich verliere so ein bisschen den Blickwinkel auf andere Wege, auf andere Stilistiken, auf andere Art und Weisen, das Instrument zu spielen oder auf andere Konzepte und gehe halt nur noch meinen Weg. Ich finde, das ist eine Falle, in die man tappen kann. Also was ich nicht sagen möchte, ist, dass man versuchen sollte, alles zu können. Ich finde es vollkommen okay, als Dozent auch zu sagen, ey, oder als Lehrer zu sagen, ey, da bin ich jetzt nicht der Meister drin, ruf mal lieber den und den an, der kann dir da bestimmt bessere Infos zu geben oder mehr
Infos
zu
geben. Aber das wäre ja gut. Das wäre ja gut,
ja. Ne? Genau. Das ist so der eine Weg, dass man halt sagt, ey, okay, lass ihn das mal machen, der kann dir das besser erklären. Das komplett negative Fall ist halt dann natürlich zu sagen, was ist das für eine Scheiße, die du da lernen willst, auf damit.
das geht halt nicht. Das ist einfach demotivierend und das ist auch nicht wirklich jemanden etwas vernünftig zu vermitteln, Spaß am Instrument zu haben.
Ja. Und genau diese Bubble, die man dann halt nicht verlässt und dass man halt so denkt, das sei so dieser Gottesfahrt und dieser Gottesweg. Und ich glaube, das hast du in der Jazzpädagogik leider sehr oft. Ihr wisst ja alle, ich liebe Jazz. Wir sind da alle, Fabian ja auch, wir hören das ja auch gerne und praktizieren das ja auch gerne. Und das ist eigentlich auch eine geile Kultur. Aber dadurch, dass das intellektuell so, ich sag mal so, schon auf einem intellektuellen Level technisch sehr, sehr hoch ist. Da gibt's auch bestimmt viele, viele Dozenten, die mir da locker das Wasser reichen können, um Gottes Willen, auf alle Fälle. Aber durch dieses sehr hohe intellektuelle Level ist es halt sehr einfach, sowas wie Rock, Pop, Funk, Metal, wie auch immer, was intellektuell ein bisschen schwieriger,
ein bisschen einfacher ist. Das ist ja auch schlechtere Musik.
Naja.
Ja.
Wobei, ich möchte da gar nicht so sehr sagen, dass, glaube ich, so viele Dozenten wirklich so denken, weil ich kenne viele Dozenten, die auch zum Beispiel dann Pop und Funk und so auch machen, aber ich glaube, es ist halt sehr einfach, dann jetzt zum Beispiel den Metal auch eben zu kategorisieren als etwas, was nicht wichtig ist. Oder vor allem in der Gitarrenwelt die Technik als etwas, was nicht wichtig ist. Und das, wie gesagt, ich sehe das halt daran, dass bei ehemaligen Leuten oder bei Leuten, die früher studiert haben, die dann irgendwann einem gewissen Punkt merken, oh scheiße, hätte mir doch mal in der Uni jemand gesagt, meine Technik ist für den Arsch, ich muss da unbedingt rangehen. Aber die kennen ja selber alle die Konzepte nicht. Das muss man auch halt dazu sagen, weil die Konzepte der Technik auf der E-Gitarre sich ja erst in den letzten 15 Jahren so richtig entwickelt und etabliert hat.
Wäre ja eigentlich geil, wenn an so einer Hochschule dann tatsächlich jeder so, oder dass es einfach mehrere Leute für bestimmte Bereiche einfach gibt. Ne?
Unter anderem, ja. Dass man halt neben einem Improvisationsklasse zum Beispiel auch einfach eine reine Technikklasse hat.
Ja.
Oder wo Techniken halt einfach gezeigt werden.
Ja, das Ding ist ja, eine Technik grundlegend hat ja jetzt nicht unbedingt was mit dem Musikstil zu tun, die man
absolut,
spielt.
Absolut, genau, 100%.
Man spielt das Instrument, man spielt E-Gitarre, also lernt man E-Gitarre und die Techniken. Genau. Natürlich, wenn du ein Jazzstudium machst, lernst du Techniken, die du nur für das Jazzzeug brauchst.
Nee, eben nicht.
Das ist nicht so.
Du hast es, nein. Also beziehungsweise du hast es ja gerade schon sehr richtig gesagt. Man lernt ja Techniken, um sich an dem Instrument, ich sag mal musikalisch ausdrücken zu können. Und das Genre ist ja erstmal nicht relevant für die Technik. Du kannst, also jetzt zum Beispiel gehen wir mal auf die Grundtechniken rein oder überlegen uns mal, was die Grundtechniken an der E-Gitarre sind, die, ich sag mal, auf alle Genres, ich sag mal, anwendbar sind. Vibrato und Bending brauchst du in jedem Genre. Immer wenn du eine Melodie spielst, solltest du auf alle Fälle eine gescheite Phrasierungstechnik haben und wissen, wie man schön vibriert und nicht, wie man out of tune vibriert oder Bendings, dass man die schön trifft und so weiter und so fort. Das sind Techniken, die du überall brauchst. Das sind auch Techniken, die man klar und konzeptionell vermitteln kann, pädagogisch. So, wie oft habe ich schon Leute gefragt, wie machst du das Vibrato? Ich mach's halt. Diese Antwort, ich mach's halt einfach. Das bringt keinem was so. Da kann man ja auch konzeptionell rangehen. Alternate Picking ist eine Technik,
Wie machst du es? Ja, up, down, up, down. Ja. Genau so, was soll das?
Ja. Ist eine Technik, die du in jeder Stilistik brauchst. Linke Handtechnik ist eine Technik, die du in jeder Richtung brauchst. Rhythmik sind Techniken, die du in jeder Stilistik brauchst. Und es gibt auch, ich meine, dann kann man von dort aus, ich meine, wenn man das mal als Grundtechniken definiert, so, womit man sich mal vielleicht mal ein, zwei Semester beschäftigt, und wenn dann da ein gewisses Level da ist, dann kann man sich auch durchaus sowas wie Sweeping und Tapping und sowas jetzt vielleicht im Funk nicht wirklich notwendig ist, aber durchaus im Jazz oder durchaus eine Technik sein
oder kann, wie man sich zeigen kann. Zusatzklasse vielleicht oder so ein Zusatz.
So ein Workshop oder so, für die, die sich dann da auch nochmal interessieren, aber dass man da zum Beispiel schon mal anfängt, einfach zu strukturiert zu sagen, okay, wir haben Grundtechniken, und wir üben, oder es gibt eine Klasse, wo halt einfach erstmal diese Grundtechnik trainiert wird, damit jeder auch ungefähr dieselbe Technik hat, wenn man aus dieser Hochschule rausgeht. Und es halt nicht, eben nicht nur ist, dass, wenn ich zum Beispiel Abgänger von der Hochschule sehe, dann gibt's Leute, die haben eine sehr gute Technik, Leute, die haben keine gute Technik, die sind alle von einem intellektuellen Level, sind sie alle auf einer Ebene, dass sie alle wissen, ah, okay, wenn ich über E-Moll 7, C-Major 7 spiele, habe ich einen E-Moll 6 Sound, so Geschichten halt, das wissen sie alle. Aber, wie eine Technik funktioniert, und ja, ich finde, ich beende ganz kurz, ich finde, dass ein Wissen darüber, wie eine Technik funktioniert und die Pädagogik dann da drin auch, ist gerade vor allem, wenn du dann anfängst, Anfänger, Kinder, Schüler oder sonstiges zu unterrichten, super, super wichtig. Weil du fängst ja bei einem Anfänger jetzt nicht an mit Giant Steps, so, sondern du fängst halt an mit, keine Ahnung was, Enter Sandman oder so. Und da fängt das halt schon an.
Naja, nee, also, aber ich denke mir wirklich grundlegend, wenn ich jetzt ein Studium mache, würde ich eigentlich erwarten, ich lerne E-Gitarre und ich würde erwarten, dass ich wirklich jede Technik, die jetzt sich etabliert hat über die Jahre, Sweeping auch und Tapping auch und alles, was dazugehört, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht brauche, würde ich erwarten, dass ich nach dem Studium das kann, zumindest grundlegend. Mhm. Ne? Dieses Vertiefen, das Meistern dieser Techniken. Das macht man nicht in 4 Jahren. Ne? Nee. Das wird nichts.
Der Grundstein sollte halt.
Genau. Der Grundstein ist da und meistern tut man das dann später. Und meinetwegen sucht man sich dann auch seinen Musikstil aus, den man mag, und meistert halt diesen Musikstil in der Technik. Und die Leute, die wirklich Interesse an so einer, an diesem Musikstil oder an dieser speziellen Technik haben, die kommen dann halt auf einen zu und wollen halt von einem, der das über Jahre optimiert hat, lernen. Mhm. Ne? Beim Studium erwarte ich eigentlich echt nur so einen Grundstock, dass ich diese wirklich etablierten Techniken am Ende kann. Grundlegend. Mhm. Jetzt vielleicht nicht auf, weiß ich nicht, BPM. Aber dass ich das in der Hand habe, das Werkzeug dazu. Genau. Und dass ich das auch, was ich da gelernt habe, vermitteln kann.
Genau. So, ne? Sehr, sehr gute Punkte.
Ja. Da alles andere, wenn man das jetzt wirklich nur auf einen Musikstil wie Jazz oder so bezieht, beschränkt einen ja an dem Instrument. Und das würde ich jetzt erwarten, als jemand, der auch gerne Musik macht. Ich will mich nicht beschränken lassen. Auch nicht durchs Lernen, auch wenn durchs gezielte Lernen.
Ja, da musst du auch wieder ein bisschen einpassen, weil du, ich sag mal, wenn du sagst, du willst dich nicht beschränken lassen, dann musst du ja auch klar sagen, worauf. Weil wenn du dann zum Beispiel spezifisch aufgehst, zum Beispiel bei Techniken, da musst du dich ja beschränken, um weiterzukommen erstmal. Das heißt, du musst erstmal, also da kannst du dann nicht sagen, ich probiere das heute mal so und mal so, sondern da gibt's dann wirklich erstmal nur in Anführungsstrichen einen richtigen Weg. Und dann geht's darum, den zu meistern. Und wenn du den dann kannst, dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt versuche ich mal, mich genau. da weiterzuentwickeln.
Mir ging es halt jetzt nur, dass man mal wirklich wegdenkt von der Stilistik und wirklich einfach denkt, ich habe Werkzeuge in der Hand. Und Werkzeuge, die ich für jede Art von Musik verwenden kann.
Ey, super Gedanke, Robin. Super Gedanke. Ja. Bin ich voll und ganz bei dir. Auch das, was Fabian gesagt hat, natürlich. Aber das lässt sich ja eigentlich in ein pädagogisches Konzept sehr gut unterbringen. Ja. Dass du halt sagst, ey, zum einen der Gedanke von Robin, du studierst nicht Jazzgitarre, sondern du studierst Gitarre. Du studierst E-Gitarre. Es ist doch auch so in der Klassik, also ich kenne mich jetzt mit dem klassischen Studium nicht so sehr aus, aber von dem, was ich so ein bisschen gehört habe und mitbekommen habe, ist das in der Klassik, du studierst klassische Gitarre. Das heißt, das bedeutet, du studierst Romantik, du studierst Barock, ein bisschen Flamenco ist eventuell auch irgendwie drin und solche Geschichten. Das heißt, dort wird definitiv eine Grundlage in Form von Technik erschaffen und dann wird geguckt, wie kann man Stilistik da noch was draufpacken oder vielleicht auch individuelle Module. Aber sowas lässt sich ja super halt eben unterbringen, dass man sagt, okay, vielleicht die erste Hälfte des Studiums, die ersten 4 Semester zum Beispiel, hast du halt, zum Beispiel Semester 1 und 2 hast du rechte Hand, linke Hand Techniken. Semester 3 und 4 hast du dann Timing und Vibrato und so Geschichten, dass du halt einfach die Grundtechniken abdeckst und dann kommt obendrauf halt eben noch ein Fach in Improvisation, einfach vielleicht Akkordtheorie, Begleitung, Songwriting und dass man sich das modulmäßig vielleicht auch so ein bisschen selber aussuchen kann, wenn man halt sagt, okay, ich hätte Interesse, weil ich das vielleicht beruflich später noch ein bisschen intensivieren möchte, mehr Songs zu schreiben. Ich will vielleicht mehr ins Producing und Songwriting gehen. Also gehe ich hin und nehme noch das Modul Songwriting für Semester 5 und 6 oder sonst oder so. Oder ich möchte mehr Jazz haben, also gehe ich hin und nehme das Modul Jazz-Improvisation dafür. Ja. So und so. Geil, aber so ein modulares System. Genau, aber jeder hat die Grundtechniken drin, so die jeder irgendwie machen muss und zumindest mit an der Hand gegeben muss. Und zum einen selbstständig nach dem Studium sich weiterentwickeln zu können, wenn man möchte, aber auch halt eben, und das hast du sehr schön gesagt, Robin, um die Grundtechnik auch erstmal auch beibringen zu können, dass man das pädagogische Konzept halt auch dahinter versteht. Es geht ja jetzt nicht darum, auf 12 Noten pro Sekunde 120 BPM 16. Triolen zu shredden, sondern es geht halt einfach nur darum, halt einfach zum Beispiel mal zu wissen, okay, was passiert in der rechten und in der linken Hand? Was sind Wege, die funktionieren? Was sind Wege, die eventuell problematisch sind? Wie funktioniert ein gutes Vibrato? Wie funktioniert ein Bending? Dass man auch die pädagogischen Konzepte dahinter versteht, um das auch einfach dann direkt weiterbringen zu können. So, und man halt eben da nicht da steht, wenn das Kind sagt, ich würde gern den Rhythmus spielen, oder der Schüler sagt, ich würde gern das und das, und man dann da steht und sagt, oh, ich weiß nicht, wie das geht, weil ich kann selber nicht so spielen. So.
Ja, ich will dieses Ding da von Tausend spielen. Und dann stehst du da erstmal vor dem Selected Picking, ne? Also das ist genau so ein Ding halt, ne?
Ja, das kommt mit erschwerend noch hinzu. Der Standard, den die Kids heutzutage teilweise haben am Instrument, der ist hoch. Weil du halt eben im Selbststudium heutzutage dir so viele Skills schon mit drauf schaffen kannst.
Aber auch da, weil es sind ja auch Wege da, wie man sich informieren kann. Und die werden genutzt und die werden natürlich auch besser. Und in so einer Hochschule gibt es dann vielleicht nur ein oder zwei Wege, sage ich mal ganz vorsichtig, die erprobten. Und so kann man sich halt dann erstmal in dem Moment nicht weiterentwickeln. Ne? Genau. Ich glaube, das Schwierige ist diese Organisation von diesen ganzen Geschichten. Ne?
Man müsste halt mal hingehen und wirklich klar definieren, okay, was sind Techniken, die gelernt werden müssten, wie wird das konzeptionell beigebracht, ein pädagogisches System vielleicht auch dahinter erstmal herrschen, wo auch jeder auch d'accord mitgeht. Das fängt ja schon damit an, dass wir halt so viele verschiedene Picking-Wege sagen. Also ich sag jetzt mal zum Beispiel explizit im Picking, weil da kenne ich mich halt aus, dass wir da so viele verschiedene Herangehensweisen haben und die aber individuell funktionieren für den einen oder anderen, aber halt nicht für die Masse funktionieren. Da müssen sich, glaube ich, viele Lehrer auch erstmal von ihren pädagogischen Konzepten verabschieden und auch vielleicht verstehen, okay, sowas funktioniert für mich, aber funktioniert für den Großteil der Menschen vielleicht oder der Leute halt irgendwie nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei Pädagogen und bei Gitarristen, die teilweise sehr ego-driven sind, natürlich sehr schwierig, leider Gottes. Vor allem bei den Jazz-Snobs.
Eigentlich wäre es mal geil gewesen, wenn wir heute so ein so einen Professor hier gehabt hätten.
Deswegen, ja, das ist, ey, ich würde
so richtige Kontroverse.
Ja, super, ich würde echt gerne über sowas sprechen, weil es ist natürlich auch eine Seite der Medaille, die wir hier zeigen.
Genau.
Die andere wäre natürlich auch sehr interessant, aber das kann man sich ja auf alle Fälle mal vormerken. Ja,
vielleicht meldet sich ja auch jemand.
Ganz kurz, eine Sache. Wie lange ist denn nochmal so ein Studium? 3, 4 Jahre oder was?
4 Jahre. 4 Jahre. Acht Semester, okay, 4 Jahre. Bahre. Bei mir 4,5, weil ich habe eine Prüfung verpennt.
Oh. Ja, gut, aber.
Die Speedpicking-Prüfung.
Arrangement, Big Band Arrangement.
Ach, verdammt.
4 Jahre. Was vielleicht mal interessant wäre, ich meine, auch wenn wir darüber wahrscheinlich schon mal gesprochen haben hier, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufbrechen, wenn du so zurückdenkst. Was sind denn so die Dinge, an die du dich sehr erinnerst, wie das so abgelaufen ist? So ein typischer Tag, sage ich jetzt mal. Oder
an der Uni? Typisch,
genau, an der Uni, dass man da sich so ein bisschen mehr ein Bild machen kann.
Also im Prinzip war es schon sehr geil. Also wir reden jetzt natürlich sehr negativ über das Studium, aber es war schon eine sehr geile Zeit, weil du halt einfach auf einer musikalischen Ebene sehr viel Interaktion mit anderen Musikern hast. So, du hast deine Bandproben. Lass mich mal überlegen, so einen Tag zu rekapitulieren. Also es war auch teilweise sehr gestückelt. Mal, so wie es in der Uni halt ist, warst du halt nur 2 Stunden in der Uni. Mal warst du 8 Stunden in der Uni, je nachdem unterschiedlich. Aber das könnte durchaus sein, ja, so ein Mittwoch kann ich mich gerade so dunkel dran erinnern, war zum Beispiel so, ich kam an, hatte erstmal Gitarrenunterricht, das ging dann immer eineinhalb Stunden lang.
Was hast du da genau gemacht?
Das ist halt sehr individuell. Also das wie du schon gesagt hast, das kommt, hängt vom Lehrer ab, das hängt aber auch von dem ab, was der Schüler sagt. Also zum Beispiel mein erster Dozent, der Dr. Jörg Häuser, das war der Main-Transkriptions-Guy für Pat Martino. Und das war für mich geil, weil ich war da voll in meiner Pat Martino-Phase. Und ich habe dem gesagt, ey, du, zeig mir einfach alles, alle Konzepte, die du weißt. Und dann sind wir durch Stücke durchgegangen. Er hat mir die Konzepte gezeigt. Ein bisschen Wes Montgomery und so weiter und so fort. Aber in Retrospektive, auf der intellektuellen Ebene, sehr, sehr geiler Gitarrist mit sehr geilen Konzepten, der auch pädagogisch sehr gut diese Konzepte beibringen konnte. Aber ich kann mich glücklich schätzen, dass ich damals schon eine ganz gute Technik hatte, dass ich die ganzen Pat Martino-Sachen spielen konnte, weil, sorry Jörg, aber das hätte ich nicht beibringen können, so. Da hat's halt leider gefehlt. Ich bin auch ein, zwei Mal auf Technik auf ihn eingegangen und hab's dann relativ schnell wieder sein lassen. Wie gesagt, auf intellektueller Ebene geiler Lehrer so, aber was die Technikkonzepte angeht, war halt nichts da. Komme ich auch gleich noch zu, woher das kommt. Ich hatte dann auch andere Lehrer gehabt. Ich hatte zum Beispiel auch 2 Lehrer. Das war eine geile Zeit, die keine Gitarrenlehrer waren. Da habe ich mal extra 1 Semester gesagt oder 2 Semester gesagt, ich würde ganz gerne meinen Hauptfachunterricht nicht bei einem Gitarristen haben, sondern habe dann einmal beim Daniel Guggenheim studiert. Das ist ein Saxophonist gewesen. Das war sehr geil. Der Schweizer Saxophonist, der mal zu mir gesagt hat, Justin, das Solo war wie eine Achterbahn. Es ging rauf und runter, aber am Ende war mir eigentlich ganz schön schlecht davon.
Aber das ist schön. Aussage. Das ist schön, ja.
Ach, der Daniel war gut. Und dann halt der Sascha. Der Sascha ist nach wie vor ein guter Freund von mir, ist ein Bassist gewesen zum Beispiel, der wohnt hier in Mainz. Ich war auch letztens, der hat einen sehr geilen YouTube-Kanal, Sascha on Bass, wo er so ein bisschen Jazz am Bass, sage ich mal, beibringt. Da war ich auch letztens bei ihm und habe ein fast 2-stündiges Interview mit ihm geführt. Also er so mit mir über Bewegungslehre und den ganzen Kram. Und das war insofern cool, weil da ging es viel um Motivik zum Beispiel. Also da habe ich so richtig gecheckt, Motive auszuspielen, weil das war für ihn als Bassisten sehr wichtig in der Improvisation. Und dann hatte ich meinen letzten Lehrer, den Namen nenne ich jetzt nicht, weil da habe ich nach ein paar Stunden gesagt, okay, ich muss keinen Unterricht mehr nehmen, ich gehe hier nicht hin. Weil er hat was gebracht, was ich halt eben zum Beispiel bei dem Schüler wiedergesehen habe, was mich letztendlich erstmal sehr sauer macht, wo ich mir denke, was ist das denn für eine Art von Pädagogik? Und zwar hat er nämlich auch, kam er zuerst an und meinte so von wegen, ja, jetzt zeig mal, was du hier kannst mit deinen schnellen Dingern, lass uns mal das Aldi Meola-Ding hier spielen. Und ja, das war jetzt auch, ist halt nicht mehr so das höchste Maß der Dinge, wenn es um Technik geht, Aldi Meola, so leid es mir tut. Dann kam er halt an und hat gesagt, nee, jetzt lass mal den ganzen Picking-Kram und so, das brauchst du nicht. Hier, wir müssen jetzt Fingerpicking machen, weil Fingerpicking brauchst du, weil dann, du spielst ja später im Theater, denn als Musiker kann man nur im Theater spielen, um Geld zu verdienen und dafür brauchst du Fingerpicking. Also machen wir jetzt den ganzen Tag Fingerpicking. Er war ein geiler Fingerpicking-Spieler, aber er wollte halt so zwanghaft seine Konzepte des Fingerpickings auf mich draufbringen.
Darf ich da eine Sache sagen? Und da sind wir wieder bei dieser Gewohnheit. Jemand, der etwa eine Sache sehr gut kann oder sich da sehr gut bewegt, der will natürlich das auch vermitteln, weil A, fühlt er sich da am sichersten, B, hat er wahrscheinlich auch die meiste Erfahrung da drin, weil der halt ein Freak da drin ist in der.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig für diese Menschen, sich dann zu lösen, und dann zu sagen, ja, wir machen mal das oder dies, was der Spieler gerne machen möchte. Weil da ist eine Unsicherheit, was ja auch normal ist. Keiner kann alles.
Klar, niemand
kann
alles. Natürlich.
Ne? Aber es wäre ja cool vom Lehrer oder vom Dozenten, wenn man dann sagt, ey, okay, da muss ich mich selber nochmal hinsetzen, aber wir können das ja vielleicht mal zusammen mit meinem Wissen, das ich habe, zusammen vielleicht Wege überlegen, wie wir da hinkommen.
Ja. Absolut.
Da muss man ja ehrlich sein zu sich selbst, auch als Dozent, ne?
Absolut. Entweder so oder halt dann sagen, oder halt schon von vornherein kategorisieren. Mhm. Der Lehrer, da lernt ihr Fingerpicking.
Ja, genau.
Super Typ. Wer Bock hat auf Fingerpicking, geht zu dem Lehrer. Wer Bock hat auf Bebop-Lines, der geht zu dem Lehrer oder zu dem Lehrer. So. Dass man halt da einfach auch von als Schüler direkt weiß, dass man hingeht. Weil, das ist das nächste Ding, als Schüler, du bist nicht auf Augenhöhe. Es ist immer dieses Gefälle da. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Anfang 20, sitzt bei einem Gitarristen, der 40 Jahre Erfahrung im Business hat, und willst ihm sagen, ey, du, lass uns mal was anderes machen, weil ich glaube nicht, das, was du mir da eigentlich zeigen willst, brauche ich jetzt. Das sagt dir kein Schüler, da hat ja jeder Schiss vor. Gerade im Studium, ja. Da braucht man schon Eier. So, und dann fühlt sich natürlich auch ein Schüler erstmal auch nicht wohl in so einer Situation. Das ist ja dann auch natürlich eine Form des Drucks, der aufgebaut wird beim Schüler, ist ja auch nicht geil. So. Und das ist, glaube ich, so eine Situation, die jetzt mein Schüler zum Beispiel da hatte in der Uni, weil das auch jemand ist, der definitiv sich fragt, wie soll ich weitermachen? Irgendwie, ich möchte Jazz und Metal machen, wie kann ich das kombinieren? Ich hätte da Bock drauf. Und dann kriegt er so eine Klatsche von einem Lehrer, weil er sich halt auf, vor allem, das müsst ihr euch mal vorstellen, weil er sich auf Handsynchronisation fokussiert hat, mehr als auf darüber Donna Lee jetzt perfekt zu improvisieren. Und da denke ich mir, ey, Handsynchronisation ist eine Technik, die ja jetzt mal wirklich in jeder Stilistik wichtig ist. Weil Handsynchronisation führt dazu, dass du letzten Endes einen guten Ton auch hast, wenn du zusammenspielst. Und gerade im Jazz ist eine gute Handsynchronisation sau wichtig. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ey, ich würde am liebsten da hinfahren und dem Lehrer eine klatschen. Was ist das denn so? Ja, und das ist so ein bisschen das Problem, okay, wie gesagt, der Strukturen in der Uni. Da habe ich mir auch noch Gedanken gemacht, okay, was gibt's da eigentlich so? Wie sieht das eigentlich aus, wenn du als junger, motivierter Musiker oder als junger, motivierter Mensch hingehst und sagst, okay, ich möchte irgendwie Musik hauptberuflich machen. Was gibt's da für Möglichkeiten? Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten neben den Universitäten. Also die Universitäten sind ja auch staatliche Institutionen. Da gibt's ja auch immer noch den privaten Sektor. Aber der stimmt auch aus, leider Gottes, mehr und mehr. Und ich habe mir da auch mal Gedanken drüber gemacht. Und
private Schulen oder?
Ja, halt zum Beispiel sowas. Wir haben ja hier in Deutschland zum Beispiel sowas wie dieses MGI, das Munich Guitar Institute. Ja, genau. Mhm. Was ja eigentlich eine sehr, sehr geile Schule ist. Und da hatte ich letztens eine Erfahrung gehabt, da dachte ich mir auch, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, jetzt sind es heute Meckermaul-Laune.
Wir haben ja auch Lösungen.
Genau. Und zwar, genau. Und zwar
die Let's Talk Guitar, das Let's Talk Guitar Studium.
Richtig.
Für 13.000 Euro im Monat.
Ja, genau. The Next Generation.
Nee, und zwar wollte ein Schüler sich bei mir beim MGI bewerben oder hat sich gedacht, oh, ich hätte irgendwie Bock. Also der war schon ein bisschen älter, der hat Ingenieurswesen studiert, war aber nicht mehr so happy mit seinem Beruf und hat sich überlegt, ey, ich hätte gern Bock, Musik mehr zu intensivieren und vielleicht professionell anzugehen als Lehrer oder so, als genau, das, was man dann wahrscheinlich meistens macht. Er dachte sich dann aber, ey, ich bin Metal-Gitarrist. In einem Jazz-Studium werde ich jetzt eh nicht angenommen werden, weil Punkt A, wahrscheinlich schon zu alt für die meisten Unis, da gibt's ja auch eine Altersbeschränkung durchaus. Punkt B, ist es halt eh schon sehr schwer, an staatliche Universitäten reinzukommen. So, wo ich ja war ja auch keine staatliche Uni, zu der komme ich ja auch gleich nochmal. Aber das MGI dachte sich, okay, cool, die haben jetzt auch ein Bachelorprogramm, die machen Metal, die konzentrieren sich darauf, oder das heißt nicht nur Metal, aber die machen Gitarre, die bringen Gitarre bei. Da ist Fusion drin, da ist Jazz drin, da ist Blues, Rock, Funk, Metal drin. Und da waren renommierte Leute waren am MGI. Der Christian Münzner war am MGI, der Rafael Trujillo war am MGI. Also das MGI ist eigentlich ein sehr bekannter Name in der deutschen Pädagogikszene. Und dann hat er telefoniert mit dem Chef vom MGI und der Chef vom MGI hat gesagt, ja, gerne, aber wir wissen nicht, ob wir das Jahr noch weiter überleben werden. Weil wir wissen nicht, ob wir genügend Schüler reinbekommen aktuell. Ob wir genügend Schüler für den nächsten Jahrgang, sag ich mal, reinbekommen.
Ach du Scheiße.
Und dann habe ich mir überlegt, woran liegt das denn? Woran liegt das denn, dass da zum Beispiel kein Interesse dran ist oder dass die Schüler nicht dahin gehen wollen? Was würdest du sagen? Was ist da das Problem, dass die keine Schüler aktuell reinbekommen?
Oh, darf ich was dazu sagen? Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass viele sich einbilden. Was heißt einbilden? Also es ist ja sehr viel Wissen auch online verfügbar, ne? Und dass sehr viele dann denken, okay, ich brauche das alles nicht, ich mache das alles selber und spare dadurch die Kohle. Und das ist ja sehr gefährlich, ne? Es gibt Leute, die kommen so bestimmt zurecht, gar keine Frage, aber das ist eher die Minderheit, würde ich mal sagen, ne?
Es ist definitiv auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie ich vorhin schon auch angemerkt habe, du hast halt einfach heutzutage die Möglichkeit, als Autodidakt online sehr, sehr viel zu lernen. Du hast ja sehr viele geile Improvisationskurse. Du kannst dir die Kurse vom Fabian holen, um über Cage-System zu lernen. Du kannst dir den Zen of Speedpicking holen, um Arrow-Picking zu lernen. Yeah.
Da sind wir wieder bei der letzten Gitarrschule.
Den C++-Kurs vom Robin, um mehr über Informatik zu lernen.
Definitiv nicht.
aber da gibt es ja heutzutage sehr viele Möglichkeiten. Und der Unique Selling Point, also ein bisschen die BWL-Nomenklatur rauszuhauen. Der Unique Selling Point von so einer Schule ist ja die persönliche Erfahrung, dass du ja einfach dieses Ding hast. Und das war ja so geil bei mir, als ich studiert habe. Du bist an einem Ort, wo du nur mit Leuten unterwegs bist, die auf dasselbe Bock haben wie du. Nur Musiker, die Bock haben, sich weiterzuentwickeln, weiterzukommen. Du kannst dich austauschen. Okay, ich find's richtig ist ein bisschen falsch, aber ich find's an der Uni, wo du mehrere Instrumente hast, nochmal ein bisschen interessanter, weil dann kriegst du auch nochmal eine Perspektive von anderen Instrumenten.
Voll.
Jetzt beim MGI ist nur sehr guitar-driven, aber das ist ja auch geil. Ey, jetzt stell dir mal vor, du hast eine Klasse von 10 Leuten, alles 10 Leute, die auf dasselbe Bock haben, die dieselbe Musik hören, die sich weiterentwickeln wollen. Vielleicht jeder nochmal eine andere Perspektive. Du kannst aus dieser Experience so viel lernen als Musiker. Ja. Das ist unglaublich. Wird diese Experience nach außen hin gezeigt? Dieser Unique Selling Point? Nein. Wird überhaupt was nach außen hin gezeigt? Nein. Denn Social Media hat die MGI gar nicht, zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt, dass ganz viele gar nicht mal wissen, dass es die gibt heutzutage.
Oh, stimmt.
Weil ich habe geguckt, es gibt keinen richtigen Instagram-Kanal, es gibt keinen richtigen YouTube-Kanal, es gibt eine Website, die veraltet ist. Aber ich finde mir gerade bei diesen Institutionen kann man doch Social Media technisch so viel rausholen.
Ja, wie würdest du denn heute überleben ohne Social Media? Ja. Jeder Bäcker hat Social Media mittlerweile. Egal was, jede Branche, überall.
Ja, ich denke mir auf jeden Fall, also das muss man ja eigentlich auch machen. Also so ein privates Unternehmen ist halt immer noch ein wirtschaftliches Unternehmen. Also muss ich in irgendeiner Form die Leute ansprechen. Und die Leute, die heutzutage sich mit Musik beschäftigen, gehen unweigerlich halt auch auf Social Media los. Und das ist ja die beste Plattform, um auch zu zeigen, was man überhaupt macht.
Absolut! Ne,
das
absolut.
Ist halt so. Also, das nicht mitzunehmen, ist eigentlich ziemlich dumm.
Absolut. Du kannst so geil deine Lehrer zeigen. Du kannst so geil deine Räumlichkeiten zeigen. Ey, wenn jetzt, stell dir mal vor, oder ich beziehe das jetzt mal auf die Frankfurter Musikwerkstatt, das Institut, wo ich ja studiert habe. Die sind mittlerweile, glaube ich, wirklich so kurz vor dem Bankrott, die wird es bald nicht mehr geben. Das ist so ein Trauerspiel. Und ich bin da so sauer auf, ist mir auch egal, ob er das jetzt hört oder nicht, aber ich bin so sauer auf den Direktor der Schule, weil er hat's verbockt. Er hat wirklich, ich sag mal, eine legendäre Schule runterruiniert wirtschaftlich, weil man halt eben sich geweigert hat, mit der Zeit zu gehen. Und die, zum Beispiel das alte Gebäude, die mussten da irgendwann ausziehen, weil sie einfach die Kohle nicht mehr haben. Aber das alte Gebäude, es hatte so einen coolen Raum oder so viele coole Räume, wo du easy eine Kamera hättest hinstellen können. Und du hattest so viele coole Dozenten, die was so Interessantes zu sagen haben, wo du gesagt hast, ey, hier der Bassdozent, der war in den 80ern in Berkeley. Komm, setz dich mal vor die Kamera und erzähl mal, wie das war, mit Pat Metheny zu spielen, mit Jaco Pastorius zu spielen und so, mit solchen Leuten zu spielen. Das sind ja Geschichten, Erfahrungen, die man so geil Social Media mäßig aufwerten kann. Man kann so easy so häppchenweise Lessons machen, um halt eben mal so ein bisschen zu zeigen, hey, sowas würdet ihr hier lernen, so sieht's hier aus, sowas wird passiert. Ja. Was ist passiert, Social Media Technik bei der FMW? Sie haben Stock-Footage von irgendwelchen Musikern genommen und gemeint, hey, du willst cooler, professioneller Gitarrist werden? Bewerb dich jetzt hier. Also, das war so cringe, würde man heutzutage sagen. Und es wurde aber immer noch so viel Wert reingelegt, zum Beispiel in Mundpropaganda, in Medien, die auch am Aussterben sind, wie die Tageszeitung. Ja, genau, dass in der Zeitung halt ein Announcer für die Frankfurter Musikwerkstatt steht. Ja. So, wow. Und es waren so renommierte Leute an dieser Schule. Diese Leute haben, der Gründer der Schule hat eine gewisse Form der Rhythmik erfunden. Da ist wirklich eine Legacy hinter der Schule. Und es ist ein Trauerspiel, was diese Schule ist eigentlich nicht mehr gibt, weil die Leute halt absolut, weil der Direktor, aber der mit meinem Studiengang eingezogen ist, nicht mit der Zeit.
Haben die denn, das würde mich mal interessieren, von dem Team, das da arbeitet, sind denn da keine Jüngeren oder so, die da mal so eine Initiative ergreifen und sagen, hey, wir brauchen das unbedingt? Oder
Da waren definitiv Jüngere mit dabei,
okay.
Die auch definitiv gesagt haben, ey, lass uns da mal was machen. Mhm. Ich kenne da jetzt nicht die genauen Geschichten, ich weiß nur, dass sie irgendwann aufgehört haben, aber es waren durchaus jüngere Dozenten dort anwesend. Aber es wird halt alles verteufelt. Und das ist so das nächste Ding. Also Social Media wurde zum Beispiel sehr verteufelt, auch im Unterricht. Bei einem von unseren Dozenten, da will ich jetzt auch keine Namen nennen, aber wenn du da auf die Website gegangen bist, war im Banner oben erstmal ganz fett zu stehen, fuck Facebook, fuck Zuckerberg, fuck YouTube. Oh, yeah, yeah. So, okay. Denke ich auch, fick die Leute, auf alle Fälle. Aber es bringt doch keinem was. Nee. Es ist halt ein Medium. So. Mhm. Du könntest auch sagen, keine Ahnung was, fuck der Familie, die den Fokus gehört. Fuck den Springer Verlag oder keine Ahnung was sonstiges. Ja, aber ja, die Leute lesen dennoch die Bild-Zeitung. Ja. So.
Aber ist es nicht vielleicht so, dass heutzutage einfach keiner mehr das Studium vielleicht so in der Form braucht? Dass die Leute, die jetzt Gitarre lernen, sich dann einfach denken, ja, was soll ich denn mit so einem Studium? Was bringt mir das Studium?
Das wäre aber sehr hinten? Arrogant, ehrlich gesagt.
Also, was bringt mir das Studium? Klar, ich kann in staatlichen Musikschulen unterrichten. Dafür brauche ich den Wisch, aber wo brauche ich denn den Wisch noch?
Okay, ja, wenn du es so siehst.
Weil wenn du das Wisch jetzt her, bei anderen Berufen siehst, ist es ja so, da brauchst du diese komischen Zertifikate, die musst du auf den Tisch knallen, damit du überhaupt arbeiten kannst.
Ja, das stimmt vom Wisch her. Der Wisch her letzten Endes öffnet dir jetzt nicht so viele Türen wie verglichen mit anderen Industrien und Branchen, aber es geht um die Erfahrung und das Learning.
Das ist, glaube ich, das, was... Und das Networking halt auch dahinter. Das ist halt die Hauptsache. Ne? Das ist ja auch das, was, glaube ich, irgendwie da in L.A. sehr stark vermarktet wird, dass man dieses Networking hat, dass man mit Leuten zusammenkommt und Musik macht und vielleicht entsteht auch, also da entsteht ja auf jeden Fall, entstehen Gruppen da draus und Konstellationen auch für spätere Arbeiten. Allem,
genau,
und
so. Es geht ja auch darum, wie wir schon gesagt haben, dieses Netzwerken, wenn du dann sagst, okay, du machst jetzt hier dein Studium und weißt, dass du schon dann hier da in dem Theater spielen wirst oder da auf Tour gehen wirst. Das sind ja so Connections, die kriegst du ja nicht, wenn du mit YouTube Gitarre lernst, sorry. Also
Ich finde es halt so ein bisschen schade, weil klassisch bei anderen Studien ist es halt wirklich so, du hast deine Wische, du hast deine Nachweise, du gehst damit dich bewerben. Und ich weiß nicht, im Musikstudium ist es halt so wirklich, wo brauchst du das wirklich? Kannst du wahrscheinlich an der Hand abzählen, denke ich mal. Und da denken sich wahrscheinlich wirklich viele Leute so, ach, das macht für mich ja überhaupt keinen Sinn, ich kann ja auch so lernen.
Nein, ja,
ne?
So
mal da, so blöd hingestellt. Ne?
Absolut, absolut. So lernen, so eine Karriere aufbauen, wird schwierig.
Bauen, das wird schwierig,
genau. Weil das Netzwerk halt leider das ist, was dich halt echt sehr, sehr weiterbringt. Ja. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum zum Beispiel die Mannheimer Popakademie, die macht ja auch sehr, sehr, sehr viel richtig, weil da halt einfach ein riesiges Netzwerk dahinter steckt.
Hat der Nico noch erzählt auf der Summit.
Ne? Ja,
stimmt.
So viele Leute, die jetzt im Pop-Bereich, im Pop-Business arbeiten, kommen von der Pop-Akademie. Einfach, weil das einfach der Quell ist, der Ursprung ist von einem riesigen Netzwerk einfach fürs Business, was junge Leute weiterbringt.
Die lernen auch Business.
Ja,
das ist geil. Das ist es halt.
Vielleicht ein bisschen viel.
Ja, gut.
Das ist immer mein Kritikpunkt so ein bisschen, aber... Nee, auf alle Fälle. Ja, da wird auch viel gut Business beigebracht. Was wurde bei mir im Studium Business beigebracht? Null. Ja, also wir hatten 2-3 Workshops. In einem ging's auch um Steuer. Da habe ich auch nichts verstanden von. Das war ganz merkwürdig. Aber so ein bisschen Management, Business, wie man sich zeigt, was wichtig ist, wenn du in eine Band reinkommst und so weiter. Das musste man sich, wie Social Media funktioniert, das musste man sich alles selber arbeiten. So. Und das hast du in der Pop-Akademie halt voll drin. Okay, ich bin bewusst nicht zur Pop-Akademie gegangen, weil ich halt besser Gitarrist werden wollte. Ja. So. Aber ich finde, das gehört zu einem Studium, wo du Leuten eigentlich beibringen möchtest, in die Industrie reinzukommen, arbeiten zu gehen. Ist das heutzutage so wichtig, dass du einen Social-Media-Bereich auch mit drin hast?
Also, was halt auch ganz spannend ist, also jetzt mal andere Studien, zum Beispiel im Informatikbereich, da gibt es halt die Wirtschaftsinformatik. Viele Leute, die ich kenne, haben dieses Studium gemacht, aber die haben dort nicht programmieren gelernt. Die haben alles Mögliche gelernt, also wie arbeite ich in Projekten und sowas. Aber ja, das reine Programmieren dabei musstest du dir selber beibringen. Also die großen Dinge dabei. Du kriegst da nur so ein paar Grundlagen, wirklich in den ersten paar Semestern, und das war's am Ende. Ne? Und das ist halt so, das ist quasi umgedreht. Die Technik musst du dir selber beibringen. Deswegen hatte ich am Anfang den Verdacht, dass das beim Musikstudium vielleicht ähnlich ist. Ist es ja Gott sei Dank nicht.
Und, ja, es gibt, so ja. wie es Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsinformatik, genau.
Ja, ja.
Gibt es halt auch natürlich Management als ein Studienfach, so Geschichten. Ja. Oder ich weiß nicht, ob als ein staatliches Studium, aber im privaten Sektor auf alle Fälle. Du kannst in der Deutschen Popakademie, in der Deutschen Poppe kannst du, oder es sind zwei verschiedene Dinge, glaube ich. Die Deutsche Pop und die Deutsche Popakademie, genau, sind zwei verschiedene Institutionen. Mhm. Kannst du aber auf alle Fälle Management lernen. Und da ist es genauso. Da hast du mit dem Instrument per se erstmal weniger am Hut. So hast du halt das Management, so ähnlich wie in Musikwissenschaften. Du hast ja auch den Studiengang Musikwissenschaften, da lernst du vom Instrument eher erstmal wenig, aber du lernst halt sehr viel Soziologie. Was ich auch durchaus spannend finde, muss man sich halt bewusst sein, dass das halt nicht so viel das Instrument ist, sondern halt eher die Wissenschaft drumherum. Ja.
Nur mal so, als ich dachte jetzt auch eher so als Vergleich mal aus einem anderen Studienbereich. Mhm. Es gibt allerdings auch technische Informatik, das ist dann nochmal was anderes. Aber die meisten, die ich so kenne, die mit denen ich auch zusammenarbeite, die haben Wirtschaftsinformatik gemacht. Ne? Also, und da ist es wirklich so, da musst du dich hinsetzen, und wenn du Spaß am Programmieren hast, musst du es halt Fach machen.
Ja, ja. Ne? Aber da steht dir wahrscheinlich kein Dozent im Weg und sagt dir, warum lernst du jetzt Programmieren?
Nein, auf keinen Fall. So. Das ist ja auch, ich sag mal, pädagogisch das Schlechteste, was man machen kann. Ne? Leuten irgendwie was auszureden, weil man denkt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich totaler Quatsch.
Ja, vor allem halt Leuten, weißt du, wenn du jemanden motiviertes hast, der sagt, ey, ich möchte mich weiterbilden, ich habe Bock drauf, und dahin zu gehen zu sagen, nee, lass das lieber, das ist Bullshit.
Das ist genauso wie dieses schlimme Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ich meine, das Schöne ist ja, wir hatten ja jetzt schon auch so ein paar Ideen, wie man das verbessern kann. Wie man das auch vielleicht wieder für private Institute vielleicht auch verbessern kann. Also das heißt, es gibt ja viel Potenzial in dem Bereich.
Absolut.
Und die sollten eigentlich, also jeder sollte jetzt, der in diesem Bereich unterwegs ist, sollte eigentlich diesen Podcast mal hören und sich Gedanken drüber machen und vielleicht was ausarbeiten. Ne? Das ist halt wirklich, am Ende. Was macht man am Ende damit, mit dem Ganzen? Und was hilft einem weiter, ne?
Du hast ja schon einen privaten. Ach, okay, wartet mal ganz kurz. Backup-Aufnahme. wieder so viel.
Festplatte voll.
Du hast Knöpfchen gedrückt.
Meine scheiß Festplatte.
Ja, ich hatte das letztens auch, ey. Boah, ist das ekelhaft.
Ach, hat er nicht
Knöpfchen, erst mal gucken, ist die Festplatte voll. Wo kann man jetzt den Speicher herholen?
Scheiße. Ja, ja, ja. So. Komm, den Scheiß brauche ich alles nicht mehr. Das kann ich eigentlich alles löschen hier. Zack. Zack, zack. Dann starten wir hier. Warte mal, Papierkopf wird entlernt. Ich hasse es. Lass uns mal kurz klatschen.
Ja, für den
Backup auf 3, 2, 1.
Ja, war wunderbar.
So sagen. Und so, das hast du ja im privaten Sektor ja auch schon relativ viel. Wie gesagt, in der MGI hast du, glaube ich, konzeptionell schon echt sehr, sehr coolen Kram. Aber da hat es dann an das Social Media gefehlt, das halt einfach mal ein bisschen zu zeigen, dass es das überhaupt gibt. So, das, ich glaube, ganz viele wissen das gar nicht. Ich habe ein paar Freunde davon erzählt, die haben alle gesagt, MGI, Leute, die in der Industrie arbeiten seit 20 Jahren, die in der Gitarrenindustrie, haben gesagt, hä, was ist denn das MGI? Habe ich noch nie von gehört. So. Okay. Und da habe ich denen gesagt, ja, der Christian war da und der Raphael. Und so, ach, was krass. Nee, habe ich noch nie von gehört. Und Wolfgang Zenk, deren Hauptdozent an der Gitarre, ist ein Hammer-Gitarrist. Das ist ein geiler Gitarrist auf alle Fälle. So, da ist sehr, sehr viel Potenzial, was leider verloren geht, weil halt einfach kein Social Media gemacht wird und weil sich dann auch so dagegen gesträubt wird. So,
ja,
so
man kann ja auch mal weiterdenken als privates Lehrinstitut. kann man sich auch Sponsoren reinholen von zum großen
Beispiel,
Firmen.
Ja, und ja sowas, zum Beispiel mit, ne, Firmen zusammenarbeiten, genau.
Genau. Und ich, das ist halt so, da macht man ja auch direkt wieder Werbung und verknüpft ja, und im Prinzip auch die Menschen, die später ja vielleicht als Influencer in dem Bereich dann arbeiten.
Ja, und mit anderen Firmen dann, zusammen. Wenn du merkst, okay, es kommen nicht mehr so viele Anmeldungen oder es wird schwieriger, spätestens ja dann sollten doch die Alarmglocken angehen. Hey, genau, was können wir tun? Und es ist nie zu spät. Ja. Du kannst immer starten damit. Ne?
Ja, und genau, das ist ein guter Punkt, den du sagst, dass du halt einfach mal Kollaborationen machst mit anderen, mit Firmen aus der Industrie, wo dann letzten Endes ja auch schon Netzwerke geknüpft werden für später, die wichtig sind. Es gibt bestimmt, also ich glaube, was das alles sehr gut macht, ist diese Wacken Metal Academy, die es da jetzt mittlerweile gibt zum Beispiel. Ich glaube, die machen das sehr gut. Ich glaube, die sind da sehr am Zahn der Zeit. Und dann hast du aber halt auch noch die zwei großen Franchises hier in Deutschland, über die ich auch noch mal kurz reden möchte, nämlich die Modern Music School und die New Music Academy, wobei die Modern Music School, glaube ich, mittlerweile deutlich größer ist als die New Music Academy, die auch anbieten, sei es durch so Wochenendgeschichten und so, jemanden professionell aufs Musikerleben vorzubereiten. Und dann der Modern Music School habe ich ja auch mal schon ein, zwei Mal ausgeholfen. Und ich weiß, jetzt nach der Aussage, die ich gleich machen werde und nach dem Podcast, werden die mich nie wieder einladen. Aber das ist der größte Scheiß ever. Sorry. Ich weiß, es gibt auch Leute, die das gemacht haben, die den Podcast hier hören. Liebe Grüße. Hey,
ich winke auch super mal unbekannterweise.
Es ist halt ein Franchise. Es ist ein Franchise und es ist ein Franchise, was auf Profit ausgelegt ist und ausgezielt ist. Und das ist halt, es ist wichtig, um irgendwie am Leben zu bleiben, klar, aber es ist schwierig. Also ich bin ja ein großer Fan davon, dass durchaus Dinge verstaatlicht sind. So. Und ich finde, es gibt gewisse Sektoren, gewisse Säulen unserer Gesellschaft, wo ich finde, Privatisierung, weiß ich nicht, wie cool das ist. Also so, weißt du, Gesundheit, Transport, wann war die Bahn das letzte Mal pünktlich? Ja, 1993, als es noch die Deutsche Bundesbahn war. So, so, und Bildung halt auch. Finde ich vollkommen okay, wenn da gewisse Dinge verstaatlicht sind und nicht unbedingt der neoliberale Privatfantasie drauf gebildet werden. Weil das Ding ist halt, dass wenn sowas, sobald etwas privatisiert wird, hat es halt mit einem freien Markt zu kämpfen, hat es mit Konkurrenz zu kämpfen. Und diese Idee ist ja oft, dass dann dadurch Innovation gestärkt wird, etc. Aber die Realität halt zeigt halt leider, oder hat in den letzten 30 Jahren leider gezeigt, dass diese neoliberale Fantasie eher dazu geführt hat, dass Sparmaßnahmen gemacht werden. Und ich finde, das merkst du im musikpädagogischen Bereich super an sowas wie der Modern Music School. Oh mein Gott. Da wird so drauf ausgelegt, irgendwie Hauptsache das meiste rauszuziehen aus den Schülern. Und du hast da Gruppen an unterschiedlichen Leveln. Das ist unglaublich. Und die wollen alle Profimusiker werden. Und da hast du da eine Gruppe an 10 Menschen. Drei davon können schon ganz gutes Instrument spielen. 4, ja, da kann man noch ein bisschen was machen. Und 2 stehen da und wissen nicht, wie man C-Dur greift.
Ja. So. Okay.
Aber haben halt das Geld, um, ich sag mal, sich das leisten zu können. So. Oder du musst als Lehrer, als Dozent, musst du in der Modern Music School, musst du erstmal wirst du gezwungen, so Workshops zu machen. Und ein Freund von mir hat auf Lehramt studiert, Musik auf Lehramt studiert, hat nebenbei in der Modern Music School als Gitarrenlehrer gearbeitet. Und da kamen sie an und haben gesagt, ey, du musst jetzt diese Workshops über Pädagogik unterrichten machen. Da hat er gesagt, seid ihr besoffen? Ich studiere den Scheiß auf Lehramt, ich weiß, wie Pädagogik funktioniert. So, da wird sehr viel rausgeholt. Es ist halt ein Franchise. Und es ist so, Vorsicht damit bitte, Leute, Vorsicht.
Was ist eigentlich, wenn man jetzt so im privaten Lehrbereich, kann man ja eigentlich auch mal ein bisschen anders denken. Es muss ja nicht immer ein Studium sein. Es kann ja auch ein ganz gezieltes Feld sein, was man jemandem beibringt über ein Jahr hinweg oder sowas. Wo man halt im Prinzip so eine Art Mini-Zertifikat für irgendwas bekommt. Das gibt es ja in anderen Bereichen auch.
Ist ja das, was die Modern Music School ja quasi macht zum Beispiel. Da gehst du dann über 2 Jahre, glaube ich, einmal im Monat für ein Wochenende fährst du dann dahin und kriegst dann halt so ein Wochenende von jemandem die Basics beigebracht. Das habe ich zwei, dreimal gemacht und ich fand es als Lehrer, als Pädagoge, der da sitzt vor der Gruppe, echt schwierig. Es war eine Challenge, eine interessante Challenge. Leider keine gut bezahlte Challenge, aber eine sehr interessante Challenge, weil halt einfach du da sitzt und dich mit den unterschiedlichen Leveln auseinanderschlagen musst und echt einen Weg finden musst, wie kann ich alle jetzt gerade unter einen Hut bringen und dasselbe beibringen.
So. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest die Zen of Speed Picking Akademie in Präsenz privat organisiert als Schule. Und da kommen dann die Leute wirklich hin, die halt wirklich shredden lernen wollen. Jetzt mal ganz, ganz blöd gemeint. Und du könntest denen jetzt halt wirklich was an die Hand geben, wie die vernünftig diese Technik lernen. Das müssen ja nicht immer unbedingt Leute sein, die unbedingt jetzt ein großes, langes Studium machen wollen.
Ja,
das
nein, natürlich.
Das finde ich halt, also vielleicht weiterdenken als privates Lehrinstitut, dass man halt auch andere Dinge anbietet.
Ja,
und klar. Nicht nur dieses stringente Programm von 4 Jahren und am Ende hast du den Bachelor in der Hand. Das natürlich immer noch, aber halt auch weitergedacht, vielleicht für einen anderen Bereich, für einen spezialisierten Bereich, den man unterrichtet.
Ja, für Leute, die jetzt sagen, sie wollen jetzt vielleicht nicht hauptberuflich das machen, aber sie würden sich ganz gerne weiterentwickeln. Aber
ja,
gibt es ja im privaten Bereich. Ne? Ja
schon oder was, jemand, der schon lange im Game ist und sich sagt, ich muss da mich verbessern.
Ja, eine Weiterbildung quasi.
Ja, die Leute hast du ja auch, unterrichtest du ja auch. Also genau solche Leute willst du ja eigentlich in eine Schule bekommen. Das wäre ja optimal, ne? Aber es ist natürlich eine Nische jetzt in dem Bereich. Das war jetzt nur als Beispiel.
Ne? Aber das ist ja der Kerngedanke war ja nach wie vor, okay, wie kann man diese Standardsachen, ich sag mal, eben auch auf das drauflegen, wo dann letzten Endes der Beruf gelernt wird.
Ja, ja.
Und ich fand es ganz interessant, ein Kommentar von einem Freund von mir war halt unter anderem, ja, er hofft, dass es irgendwann mehr und mehr so wird wie in der Klassik. Dass du halt in der Klassik, hast du es wohl im Studiengang, dass du halt erstmal viel die Technik machst am Anfang, damit jeder auf demselben Level ist vom technischen Grundverständnis und man dann ins Musizieren letzten Endes geht oder ins freie Spielen, in das Kreative. Erst die Pflicht, dann die Kür quasi. Aber es geht ja eben darum, eben nicht nur sich als Musiker weiterzuentwickeln, sondern man darf ja nicht vergessen, für was für einen Beruf man da sich gerade weiterentwickelt auch so. Oder man sollte das halt einfach auch klar kategorisieren. Hey, hier lernt ihr, das wird auch in vielen Unis so gemacht, muss man dazu sagen, hier lernt ihr das Instrument und die Pädagogik dahinter. So.
Ja.
Und dass halt Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich möchte aber eigentlich nur eigene Musik schreiben, auch direkt wissen, okay, das bezieht sich auf Pädagogik, vielleicht ist das dann auch nicht das, was ich gerne machen möchte. So. Ja. Aber gerade im pädagogischen Bereich finde ich das so wichtig, dass man da Konzepte etc. lernt und auch weiterbringt.
Aber da wäre man auch wieder ein bisschen in diesem modularen Bereich, dass man das mal modularer gestaltet, Ganze, und individuell die Schüler sich quasi ihr Paket dann zusammenbauen können. Mhm. Natürlich so grundlegende Sachen, die immer unterrichtet werden und dann spezielle Sachen, für die man sich dann interessiert. Meinetwegen auch Social Media.
Ja, zum Beispiel.
Das Ding ist, warum gibt es sowas nicht? Warum wird sowas nicht irgendwie, was hindert? Was wird daran gehindert? Warum? Woran liegt es? Das ist die große Frage.
Das ist eine gute Frage.
Personal?
Ich glaube Personal.
Risiko? Keine Ahnung.
Ich glaube, Personal ist ein ganz guter Punkt, weil das ist eine andere Sache, wo ich mir gedacht habe, warum, das muss jetzt mal langsam Generationswechsel in den Dozenten oder von den Dozenten passieren, die an den Hochschulen arbeiten. Und es muss anders gefiltert werden, wer an der Hochschule arbeitet. Zum Beispiel das Konservatorium in Frankfurt hat einen sehr, sehr geilen Gitarristen als, ich sag mal, Dozent dort. Aber da haben sich schon ganz viele Leute drüber echauffiert oder haben gemerkt, nur weil du ein geiler Gitarrist bist, heißt das nicht, dass du ein geiler Pädagoge bist. Mhm. Und vor allem, was bringt dir das, wenn du als Konservatorium mit diesem Gitarristen wirbst und dann aber der Gitarrist vielleicht von den, keine Ahnung was, lass es mal 16 Stunden im Semester oder 20 Stunden im Semester, die du hast mit ihm, vielleicht mal nur 4 da sein, weil er im Rest der Zeit auf Tour ist und du eigentlich nur einen Ersatzgitarristen hast. Solche Geschichten passieren dann, weißt du, solche Geschichten kommen dann vor. Und dass man halt eben gucken muss, okay, wir brauchen vielleicht mal junges Personal, junge Dozenten, junge Leute, die reinkommen mit neuen, frischen Konzepten. Ich habe in der Hochschule Hannover vor 15 Jahren meine Aufnahmeprüfung gemacht, mit einem Freund von mir zusammen, der ein sehr geiler Jazzgitarrist ist, der aber die Kritik bekommen hat, warum spielt er denn Wes Montgomery-Stück mit der Stratocaster? Das geht ja gar nicht. Nee, das soll man ja nicht machen. Ich habe vorhin mal nachgeguckt. Der Dozent, der das gesagt hat, ist immer noch an dieser Hochschule unterrichtet nach wie vor. Und der so eine Altbacken-Einstellung hat, nö, willst du ein Wes Montgomery-Stück, kannst du nicht mit der Stratocaster spielen? Was ist das denn? Ja. Du brauchst dir die fette Gitarre.
Also meiner Meinung nach muss man eigentlich nicht frischer Wind ist immer gut in dem Bereich, aber man als Dozent und jemand, der dort arbeitet, sollte man eigentlich immer sehr offen sein für das Neue, weil man entwickelt sich ja auch als Dozent eigentlich weiter, wenn man da stehen bleibt. Ja, dann bringst du den Leuten das bei, was du mal vor 20 Jahren selber gelernt hast.
Klar,
das ist die Bequemlichkeit. Das ist ja totaler Quatsch.
Bequemlichkeit.
Ne? Ich glaube, das ist so wichtig für uns als Pädagogen, generell als Pädagogen. Und ich glaube, Fabian wird mir da zustimmen. Wie du Fabian auch schon gesagt hast am Anfang, es ist nicht immer möglich, direkt am Zahn der Zeit zu sein, weil, hey, wir werden halt älter. Ich merke jetzt auch mit 35, by the way, ich höre auf zu zählen. Ich bleibe jetzt, ich habe einen 2 Monate Geburtstag, ich werde nicht 36, ich werde wieder 35. Ab sofort bleibe ich nur 35. aber mit 35 merke ich jetzt auch, okay, das, was ich höre, das ist denn jetzt auch nicht mehr der ganz neue Stuff und so. Aber ich versuche halt immer wieder auch mal zu schauen, was gibt es für neue Sachen? Was gibt es für Dinge, die jetzt eigentlich aktuell sind?
Warte mal 10 Jahre
ab. Noch. Ja, genau. aber dennoch, dass wir als Pädagogen.
Das muss nicht sein, glaub mir.
Man muss ja nicht hingehen und den neuesten Shit des Neuen irgendwie direkt mögen oder geil finden oder praktizieren oder sonstiges. Aber sich mal dennoch gucken, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich auch als Dozent, als Professor, als Pädagoge besser werden an meinem Instrument?
Das macht das doch
ist
auch
ja
Spaß.
Das Geile. Ja, das ist ja das Geile. Ja,
wir sind doch auch immer auf der Reise. Wir entdecken immer wieder was Neues. Wenn du schon da bist und denkst, du kannst alles, ist doch langweilig.
Ich kann euch sagen, solange ich noch nicht in Rente bin, werde ich bis zu meinem Rentenlebensalter mich immer weiterbilden müssen in meinem Job.
Weil sich
da so viel verändert.
Genau, gerade in der Informatik verändert sich viel. In der Gitarrenpädagogik hat sich, ey Leute, Pädagogen, die jetzt da draußen zuhören, in der Gitarrenpädagogik hat sich in den letzten 15 Jahren so viel verändert, das muss nachgeholt werden, da muss aufgearbeitet werden, da ist so viel passiert, das mag man vielleicht nicht glauben und es gibt halt so viele Leute, die in den 80ern stecken geblieben sind. Und das ist halt so ein Problem. Zum einen businessmäßig, meine Dozenten, die ich hatte, waren alles Leute, die gehofft haben, es würde wieder so werden in den 80ern, dass es wieder so viele Gigs gibt, die man spielt und keine Ahnung was. Sonntagsbrunch, wo man einen Haufen Geld mitgemacht hat, weil man vor besoffenen Leuten gespielt hat. Ja, aber die Welt verändert sich. Es tut mir leid, leid es mir tut. Aber,
und eigentlich sollte ja auch sowas wie zum Beispiel die Corona-Krise auch gezeigt haben, wie weit man gehen muss, oder was man alles, ich sag mal, heute Musiker zu sein, da gehört so viel dazu. Das ist nicht nur einfach das Instrument spielen, ne?
Ey, und ich muss da auch, mit dem, was ich tue, bin ich relativ am Zahn der Zeit, aber ich muss auch immer schauen, ey, wie lange wird das mit diesem ganzen Online-Kram noch funktionieren? Ich muss die Augen offen halten. Was gibt's vielleicht für neue Möglichkeiten? Wo gibt's für mich vielleicht auch neue Dinge, jetzt gerade auch mit KI und so? Was wird da auf mich zukommen als Online-Pädagoge? Was wird da auf mich zukommen? Also, da muss man einfach immer die Augen auch offen halten zu. Aber eine Problematik ist halt leider in den staatlichen Institutionen, dass das Gehalt halt leider echt nicht so geil ist. Das sind ja öffentliche Zahlen, die man nachgucken kann. Und ich habe mit dem lieben Martin drüber gesprochen, ob ich darüber reden darf. Hat gesagt, ja klar, es ist ja alles öffentlich. Der Martin war ja mal Dozent in Dresden an der Karl-Maria-von-Weber-Hochschule und hat dann letzten Endes aufgehört, weil die Bezahlung halt echt nicht geil war. So. Das heißt, da muss halt auch einfach im nächstgrößeren Instanz in der Politik halt was passieren, dass mehr, ich sag mal, auch finanziert wird, dass mehr bezahlt wird. Das sind halt immer wenn die Leute sagen, Kunst und Musik soll bitte nichts mit Politik zu tun, dann denke ich mir, naja, aber das hat halt was mit Politik zu tun.
Da sind die großen Stellschrauben, ne? Das ist einfach so.
Und das ist halt leider. Ach, wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan immer vom Privatisieren und so weiter, aber das sind halt die Dinge, wo ich auch merke, dass das Bildungssystem in Deutschland, bis sich da halt mal was tut. Ich war ja mal selber Teil des Bildungssystems oder hab's meiner Mutter, die ja früher Schuldirektorin war, ja immer mitbekommen, bis sich da was verändert. Boah, das ist halt, das ist halt echt schwierig und dauert, ja. Und soweit, ich habe mich da gestern mal ein bisschen informiert, jetzt nicht 100 sehr krass informiert, aber soweit ich es verstanden habe, war zum Beispiel die Claudia Roth, das war die Kultusministerin unter der Ampelregierung, die war da zum Beispiel sehr hinterher, dass sich da ein bisschen was tut. Die hat auch diese Mindesthonorare, umgesetzt für Schulen, für Musikschulen, dass Musikschulen jetzt ein Mindesthonorar haben muss, weil in den 90ern war es wohl so, dass es da anfing, dass diese freiberuflichen Honorarverträge mehr und mehr in den Musikschulen im privaten Bereich auch passiert sind, weil halt einfach dann damit Geld gespart worden ist letzten Endes. Und ich habe ja auch jahrelang als Honorar, wie heißt das, als Honorarmitarbeit im Tarifvertrag gearbeitet oder auf Honorarbasis gearbeitet. Ja. Genau, Honorarkraft, Honorarbasis gearbeitet. Das ist nicht viel Geld, was man da rausbekommt. Die hat sich halt eben damals, glaube ich, für eingesetzt, dass da halt Lehrende mehr verdienen. Klar kam dann das Gegenargument, das wird dann aber schwieriger für die Musikschulen, die müssen dann wieder mehr Geld nehmen, etc., etc. Das ist halt immer diese Balance, die man da finden muss. Ah, ja, sie hat sich aber auch für eingesetzt, dass, ich glaube, das ist jetzt wieder zunichte gegangen, dass es diese blöde Unterscheidung zwischen E- und U-Musik nicht mehr gibt. Was ja wir hier in Deutschland immer noch haben, zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik, wo ja sowas wie Jazz, Rock, Funk, Pop und so weiter immer noch unter U-Musik fällt, gefühlt. Und da fängt das halt auch dann leider an, dass man da halt dann guckt, okay, was passiert bei unserem Kultusministerium für auch die Dozenten und für die Lehrenden, weil da fängt ja auch dann wieder viel an. Weil wenn du mehr Möglichkeiten hast, Geld zu geben, wenn du halt hast, okay, du hast jetzt auch ein gutes Gehalt, dann sind natürlich auch geile Leute, wie ein Martin Miller zum Beispiel, sind natürlich auch dann eher vielleicht haben einen Anreiz halt hinzugehen, zu sagen, okay, cool, dann bleibe ich jetzt hier an der Uni, mach das vielleicht mal eine 2 Tage die Woche. Aber Martin hat halt schnell gesehen, ey, mit meinem YouTube-Kanal, mit meinen pädagogischen Sachen und so verdiene ich wahrscheinlich viel, viel mehr mit, als jetzt in der Hochschule. Warum sollte ich dann weiter in der Hochschule meine Zeit mit verschwenden?
So? Klar.
Ja. Ich glaube, das geht allen so, die irgendwie Dozenten sind, egal wo.
Ja, hundertprozentig.
Ja. Ja, aber es ist vielleicht aber auch ein Problem auf der anderen Seite, dass du halt als Dozent in so einem in so einem staatlichen Institut, du musst dich halt eigentlich, genau, du musst dich eigentlich nicht mit dem auseinandersetzen, was da draußen passiert. Du kriegst im Monat dein Gehalt und es kann dir eigentlich egal sein, ob du jetzt am Zahn der Zeit bist, ob du hast keine Konkurrenz in dem Sinne, weil du bist ja angestellt an der Hochschule und dann kann es dir auch egal sein, was die anderen machen. So.
Vielleicht denkst du dir dann aber auch, ich verdiene so wenig Geld, warum sollte ich mir so einen Kopf machen? Warum?
Ja,
genau. Aber andererseits, warum sollte ich mich da so reinhängen?
Ganz ehrlich, mein Beruf ist ja auch eine Berufung. Ich meine, wir lieben das ja, was wir tun. Ja. Wenn du die Ehre hast, ich finde, das ist eine Riesenehre, Professor zu sein an so einer Hochschule.
Oder Dozent, genau.
Oder Dozent und den Leuten das zu zeigen, ey, ich versuche euch hier mein Wissen zu vermitteln oder auf den Weg zu gehen, macht was Besseres draus. Das ist doch ein Riesending.
Voll,
ne?
Voll.
Eigentlich, klar. Ja.
Ja, sehr schade, dass dann halt streckenweise so umgegangen wird mit eben anderen Musikrichtungen, anderen Herangehensweisen. Ja. Also ich glaube, es gibt auch ganz gute Beispiele, um auch ein bisschen auf eine positiven Note vielleicht auch als langsames Ende einzuleiten. Ist zum Beispiel, glaube ich, die Hochschule in Dresden, so wie ich das mitbekommen habe, dass zum Beispiel dort im Klassikbereich sehr, sehr offen ist für andere Musikrichtungen. Wenn ich mich richtig erinnere, ich könnte ja falsch liegen, aber wenn ich mich richtig erinnere, tut zum Beispiel die Annika Teubner, die bei uns ja auch mal im Podcast war, hat, glaube ich, klassische Gitarre studiert, aber hat halt viel diesen perkussiven Kram gemacht. Die hat ja jetzt nicht da, glaube ich, bei ihrer Abschlussprüfung hat sie nicht da gesessen und irgendwie Bach gespielt oder sonstiges, sondern hat halt Andy McKee und Martin und solche Sachen gespielt und hat halt diese perkussiven Sachen sehr weiterentwickelt. Und ich glaube, so von ihr auch, was ich gehört habe, war die Schule auch sehr offen, sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln und hat dir da auch viele Möglichkeiten und Perspektiven auch gegeben und auch viel Unterstützung gegeben dafür, dass sie da eigentlich was macht, was eigentlich jetzt laut Studiumname nicht so wirklich vorgesehen war. So. Mhm. Und sowas finde ich dann cool. Wenn du halt siehst, okay, da hat ein Mensch Potenzial, sich in einer gewissen Musikrichtung auch weiterzuentwickeln und dort auch als Pädagoge vielleicht auch gut zu funktionieren und auch so ein bisschen dann die Fackel halt zu halten, im Sinne von, hey, ich bin die Person, die euch den coolen perkussiven Akustikgitarrenkram beibringt, dass sowas unterstützt wird und dass sowas gefördert wird und halt eben dann nicht versucht wird, in so ein Korsett zu zwängen, von wegen, nee, wir sind aber hier die Klassik, Jazz, was auch immer Schule, du machst hier nur das.
Du machst jetzt Fingerpicking.
Ja.
Ich glaube, da müsste man tatsächlich auch mal, so hart das klingt, vielleicht auch einfach mal aussortieren, ne? Dass man dann sagt, hey, vielleicht muss man da mal, oder zumindest vielleicht mal mit den Leuten reden, oder keine Ahnung. Ja.
Also grundlegend, Musik ist eine kreative Schöpfung, die man macht. Ja. Und ich denke mir halt, da sollte alles in irgendeiner Form erlaubt sein. Und wenn man was
mit der Aussage davor,
erlaubt im Sinne von
ich verstehe, was du meinst, Robin, aber
kreativen Umsetzung, ne? Jetzt nicht technischer Umsetzung.
Nee, ich verstehe, was du meinst, Robin, aber wir dürfen halt auch nichtsdestotrotz auch nach wie vor vergessen, dass ein Institut dafür da ist, was ein Handwerk beizubringen und einen Job beizubringen. Du willst ja jetzt auch nicht sagen in deinem Studium, dass es okay gewesen wäre zu sagen, programmiert halt wie ihr wollt, quasi.
Du brauchst eine Ordnung.
Du brauchst schon eine gewisse Regelung, aber ich glaube, es ist wichtig, eben so wie wir das gedacht hatten am Anfang. Der Vorschlag, den du ja am Anfang gebracht hast, fand ich ja mega. Man hat erstmal so einen Pflichtbereich, wo man sagt, hier, da hat man ein klares Korsett, da hat man klare Regeln, wo man sagt, okay, das sind jetzt die handwerklichen Sachen, die jeder lernt, damit jeder auf demselben Level ist. Und was danach passiert, da unterstützen wir euch drin, sich frei zu entfalten auf eine kreative Art und Weise.
Und das meine ich, wenn du dein Gitarrenstück am Ende vorspielst oder sowas, das muss nicht in diesem Stil sein, sondern das solltest du selber sein, der sich da zeigt mit der Technik, die du gelernt hast.
Ey, das finde ich eigentlich echt eine gute Idee, dass man sagt, ey, die erste Hälfte von einem Studium ist Handwerk erlernen.
Ja.
Auf allen möglichen wegen technisch, harmonisch und so weiter. Und da kann man ja dann noch ein bisschen gucken, wo will man, genau, so ein Grundkurs, aber wo will man halt vielleicht ein bisschen dann noch intensiver sein, dass man irgendwie mit Modulen arbeitet. Und die zweite Hälfte oder das letzte Drittel von so einem Studium ist dann halt die kreative Entfaltung, der kreative Prozess letzten Endes, damit man das noch ein bisschen fordert. Oder dass man sagt, ey, die Menschen haben jetzt das Handwerk, jetzt geben wir denen mal freien Freiraum. Jetzt können sie mal machen und wir unterstützen sie auf dem Weg so gut, wie es halt geht.
Ja. Und Kreativität sollte nie unterbrochen werden in irgendeiner Form, finde ich. Das ist immer mal, man ist das immer selbst. Es ist auch schwer natürlich zu bewerten, aber man kann ja Techniken einbauen, die kann man dann bewerten, bla. Aber das hast du ja auch bei anderen Studien. Also wo du dann halt sagst, ich programmiere jetzt XYZ, da ist es egal, was du programmierst, Hauptsache du hast eine gute Idee gehabt.
Ich glaube, das ist auch, ich glaube zum Beispiel jetzt im Gaming-Studium ist das jetzt auch so, dass du quasi, glaube ich, die erste Hälfte wirklich das Handwerk, wie programmiert man eigentlich, Logik und Struktur erlernt. Ja. Und ich glaube, das Ende von dem Studium ist dann, design uns ein Spiel, sei halt kreativ, zeig was.
Kreatives Schöpfen. Genau.
Game Designing. Im Kreativen kannst du dann immer noch auch, ich sag mal, objektiv urteilen, sodass du halt sagst, okay, hier, ich gehe mir mal wieder zurück auf die Musik, hier in dem Stück, vielleicht das funktioniert da nicht, das funktioniert da besser, etc., etc. Gibt es ja dann auch Sachen, wo man ganz objektiv rangehen kann, so. Auch an was Kreatives. Das fände ich, ist eigentlich eine ganz geile Idee, so.
Ja. Vor allen Dingen, dass man halt auch mutig bleibt dabei,
Das kann ist ja auch halt. Kreativität kann man ja auch lernen von jemandem, der sehr kreativ ist. Das sind ja auch so Dinge, Sowas müsste vielleicht auch einfach mal gezeigt werden, Das gehört auch dazu. Ja. Vielleicht erstmal wirklich dieses Handwerkliche und dann vielleicht dieses ein bisschen individueller. Aber erstmal wirklich dieses Grundding muss einfach, es ist wie, sag ich mal, keine Ahnung, Grundschule oder Kindergarten oder sonst was, das sind so Dinge, ich glaube, die muss man einfach machen bis zum gewissen Punkt, aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, jetzt müssen wir mal ein bisschen weg von diesem geordneten, wie es bis jetzt gemacht wurde, sondern da muss man vielleicht mal überlegen, wie kann man da weiterkommen.
Ne? Ja, dass man halt so ein bisschen von dieser Rolle weggeht, wir bringen dir jetzt was bei und mehr halt in die Rolle geht, wir unterstützen dich jetzt bei deinem Weg letzten Endes. Dass man das zuerst hat mit wirklich Lehrer zeigt dem Schüler was und dann Lehrer ist mehr der Mentor, der da unterstützt, der Feedback gibt, aber dass die Person immer noch Freiraum und Kreativität hat. Und ich glaube, das ist, weil das Problem ist halt, wenn man weiterhin mit den Strukturen fortfährt, die man bis jetzt hatte, auf so vielen Ebenen, Gehalt für Dozenten, wie wird ein Studium aufgebaut, etc., etc., stirbt das halt mehr und mehr aus, weil das halt uninteressant wird für Leute, weil es junge Kids sehen, Jazzstudiengang, sehen dann da einen Dozenten, der das ist jetzt nicht nett, aber der Ü60 ist so, und denkt sich vielleicht, okay, irgendwie klingt es langweilig, klingt nicht cool, warum soll ich das machen? Und es ist so wichtig in unserer Branche, in unserer Industrie, auch vom wirtschaftlichen, vom ökonomischen Faktor, dass wir halt gut ausgebildete Lehrer und Pädagogen haben, die dann auch wieder anderen Kids zeigen können, wie cool das Instrument ist, und die dann, dass die Kids dann halt hingehen und sagen, ey, denk mal da weiter. Dann haben Kids, die können geil Gitarre spielen. Ein anderer Klassenkamerad sieht das, denkt sich, ey, ich will auch wieder Gitarre spielen. Und so erhalten wir ja auch so ein bisschen diese Kultur und diese Kunst ja auch weiter, indem wir auch einfach Gutes beibringen und zeigen, wie das gut funktioniert. Und wenn du halt nur so Lackaffen da hast, die halt dann irgendwie nicht unter... Also, sorry, aber die...
Jetzt dachte die ich, halt ihr geht die, positiv raus.
Ja, stimmt eigentlich, scheiße. Die halt aber einfach zum Beispiel nicht unterrichten können, weil sie das Handwerk nicht können und dann halt irgendwie blöde Lehrer sind und keine Ahnung was. Und dann, es ist halt ein riesiger Rattenschwanz, der halt dann dazu führt, dass letzten Endes vielleicht dann, das Instrument, das Interesse an dem Instrument mehr und mehr und mehr halt versiegt, genau.
Ja.
Oh, das war jetzt echt ein negatives
Ende. Also ich glaube aber, Alter ist irrelevant in dem Fall.
Ja.
Sondern man
das ist ja jetzt
im Alter offen bleiben für alles.
Ja,
das ist es halt. Ne? In dem Beruf immer lebt lang offen bleiben und dazulernen.
Genau, absolut.
Und wer weiß, also naja, wir wollen uns nicht zu negativ, aber wir wissen ja jetzt auch nicht, was in 10, 15 Jahren alles noch passiert, KI-mäßig und so, auch wenn man ja. dann vielleicht denkt, großer Fortschritt ist jetzt erstmal, wahrscheinlich wird es erstmal stagnieren, aber man weiß es nicht.
Ja, wir wissen es nicht. Und deswegen ist es allein schon so wichtig, die Augen offen zu halten und nicht nur in der Vergangenheit zu leben. So, ich sag ja immer, aus der Vergangenheit lernen, in die Zukunft planen und im Jetzt leben.
Das ist
das Schlusswort. Das ist so das, wie ich mir selber das immer für meine eigene mentale Gesundheit immer sage, ja. Ja, gut, Boys. Ey, war cool. Spannendes Thema. Ja. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr so wütend. Ich konnte mich jetzt ein bisschen auskratzen. Jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser. Genau. Und für die, die natürlich das meiste aus ihrem Gitarrenspiel rausholen wollen, die gehen natürlich sofort auf Spotify und iTunes und geben Let's Talk Guitar 5 Sterne, hinterlassen vielleicht einen netten Kommentar. Und wenn ihr Bock habt, über dieses Thema zu diskutieren oder ihr da Anreize habt oder ihr vielleicht jetzt gerade nach dem Hören der Folge euch denkt, ey, diese drei Lackaffen haben keine Ahnung, wovon die labern, ich zeig's denen mal richtig.
Komm in den Podcast.
Ja. Komm in den Podcast, wenn du eine Expertise hast, auf alle Fälle. Ja. Aber komm auch gerne in unseren Discord. Den Link dazu findet ihr in der Audiobeschreibung. Dort findet ihr nämlich in unserem Forum immer Folgen oder, ja, okay, auch nicht immer außer der Justin Verpenz, aber eigentlich immer Threads zu den Folgen, wo man ausgiebig diskutieren kann. Aber nebenbei ist das natürlich auch eine coole Community, wo man immer mal wieder zeigen kann, was man Neues lernt, was man Neues hört, sich denkt, hä, warum klingt das Solo so schief? Und alle aber dann sagen, aber so schief klingt das Solo gar nicht.
Es klang schief.
Und vieles mehr und coole Challenges im Monat. Kurzer Reminder an meine beiden Kollegen hier. aber in diesem Sinne bedanken wir uns sehr, sehr fürs Podcasten und danke Fabian Robert fürs Podcasten. Danke an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen fürs Supporten. Viel Spaß beim Üben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Auf drei, lasst uns das alle zusammen sagen. 1, 2, 3.
Schüsseldorf!
Oh Gott, cringe.
Geil. Das ist wirklich schlecht.
Alles klar, ciao.
Ciao, tschüss. Ciao.